lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist auf dem Grill die Ecke gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt wie immer Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Ja, heute neben dir, nicht dir gegenüber.
Ja.
Komplette Herausforderung. Muss ich irgendwie jetzt mal gucken, wie das
geht. Ja, wir gucken einfach auf den Monitor und sprechen mit uns über die dritte Wand sozusagen. Nee, die vierte Wand. Wie auch immer. Wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ja. Denn heute findet sie statt, unsere alljährliche Q&A-Ausgabe.
Genau, diesmal in der Sommertraum-Edition. Wir haben umdekoriert. Ja. Tine Wittler wäre stolz auf uns mit Grünpflanzen und überhaupt. Und wenige hundert Meter von uns entfernt stehen wahrscheinlich zehntausende Menschen auf dem Schlossplatz.
Und zahlen 10 Euro für den Liter Wasser. Ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Genau, also du hast besser gemacht. Ich glaube, du hast nicht so viel gezahlt für unser Q&A-Getränk.
Nee, absolut. Ich hab mich auch nicht lumpen lassen, muss ich dazu sagen. Es kostet tatsächlich genauso viel
okay. Wie
ein Liter Wasser auf dem berühmt-berüchtigten Fanfest. Aber
der Markt gibt das her.
Der gibt es auf jeden Fall her. Du hast es angesprochen, das ist die Sommer-Edition. Deswegen würde ich sagen, müssen wir das Ganze musikalisch natürlich so ein bisschen untermalen. Denn viele werden sich fragen, Mensch, was ist das denn für ein Quatsch? Aber wie gesagt, das ist die alljährliche Q&A. Heute geht es mal nicht so sehr um das, was in den letzten Tagen beim VfB Stuttgart passiert ist, sondern ums große Ganze. Wir haben Mitte dieser Woche auf Instagram dazu aufgerufen, uns Fragen zu schicken.
Ja.
Die wir in dieser Ausgabe dann ausführlichst beantworten werden. Wir haben damit gerechnet, dass vielleicht so 30, 40 Fragen kommen.
Nein, ich hatte schon mit 100 gerechnet.
Okay, dann werden dich aber die 200 auch komplett in den Orbit geschossen haben.
Ja.
Denn so viel sind es am Ende geworden. Also lieben Dank für die vielen tollen Fragen. Ich habe mich heute Morgen hingesetzt und habe alle 200 Fragen mir durchgelesen, habe aus diesen 200 Fragen 60 ausgewählt, die wir in unsere Lostrommel, wenn man so möchte, geworfen haben. Also genau. Ihr kennt das vielleicht noch von der Champions-League-Auslosung.
Wir sind ja auch ein nachhaltiger Podcast und deswegen jetzt die Dosen von der Champions-League-Auslosung recycelt. Und man sieht die Champions-League-Auslosung auch, wenn die Kamera, glaube ich, ganz rüber slidet, kann man sie dann noch sehen. Ich glaube, man kann sie hier sehen. Ne? Da ist sie,
ja,
ne?
Also da ist
unsere Auslosung. Und wer jetzt nachzählt, nein, es sind keine 60, es sind nur 34. Mehr Dosen haben wir nicht. Aber wir können noch mal nachlegen. Also wir haben noch Fragen.
Und bevor wir damit anfangen, müssen wir noch ganz kurz einen Aufruf für gute Freunde aus Berlin hier mit euch teilen. Denn das Rössle, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, hat ein Problem. Die Location wurde ihnen mehr oder weniger gekündigt. Man hat das ein bisschen anders gemacht.
Ich glaube, der Mietpreis einfach verdreifacht oder so.
Verdreifacht, genau, weil der Mietvertrag jetzt auslief. Das heißt, das Rössle in Berlin ist auf der Suche nach einer neuen Location.
Nach einem neuen Stall,
ja. So, ja, sehr gut. 100 bis 200 Quadratmeter groß soll das Ganze sein. Natürlich, wenn möglich, in Berlin, irgendwie in der Nähe von der S-Bahn, also dass man auch hinkommt. Und wenn ihr irgendwas kennt, was billig ist und ab September, Oktober rum frei wäre, dann wäre das toll, wenn ihr euch mit dem Rössle irgendwie in Verbindung setzen könntet und Hinweise geben könntet. Also dieses Rössle, ich kann es nur noch mal sagen, ist wirklich eine Institution in Berlin, eine großartige Location und die sind mir da wirklich ans Herz gewachsen. Ich war jetzt 2-3 Mal da und es ist herausragend und es wäre so schade, wenn dieses Pferdle Hohensteil hätte.
Ja.
Ja, Sebastian. Und bevor wir jetzt anfangen, die Fragen hier rauszukramen, können wir ja auch mal sagen, warum A, nehmen wir heute am Freitag auf und B, warum habt ihr eigentlich keine vernünftige Sendung vorbereitet? Es liegt am VfB.
Ja, es war eine wilde Woche und wir zwei sehen uns tatsächlich jetzt am vierten Abend in Folge,
oder? Ja, ich sehe dich häufiger als meine Freundin.
Ja, das ist, ich wollte sagen, ich sehe dich auch häufiger als meine Familie, ja?
Das muss ja nicht zum Nachteil sein, sowohl für die Familie wie auch für uns. Aber wir können sagen, wir waren am Dienstag beim dunkelroten Tisch. Ich weiß, dass dazu auch eine Frage drin ist. Ich würde sagen,
Die ziehen wir nicht.
Wir ziehen die Frage nicht, okay. Aber sollten wir die Frage nicht ziehen, das wollte ich gerade sagen, dann werden wir am Ende noch mal ein paar Sätze dazu sagen. Ja. Dann waren wir am Mittwoch in Leonberg im Traumpalast.
Ja, wir sind eingeladen worden, aus Transparenzgründen muss man das glaube ich sagen, zur Premiere der Intimfolge, die über 90 Minuten ging und die wurde da im Kino präsentiert. Und es ist die größte IMAX-Leinwand der Welt. Ja, das klingt ganz nett, aber die ist halt wirklich groß. Und
38 mal 22 Meter. Es war das Letzte, was ich erkennen konnte, bevor ich dann 90 Minuten Tränen in den Augen hatte.
Ja, es war schon gut. Und das Format von Intim, es funktioniert auch in Spielfilmlänge. Und es war wirklich wunderbar. Und ja, es war eine tolle Veranstaltung. Für mich war es ein bisschen befremdlich, weil es war zum ersten Mal, dass ich bei so einer Presse-Sponsoren-VIP-Geschichte dabei war. Aber es war schön.
Das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Wir haben uns hier einen Apo-Spritz gegönnt.
Ja.
Trinken sozusagen im Dienst.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, wenn Sebastian Hoeneß und sein Team das machen können, dann können wir das auch. Ich erinnere da nur an den 34. Spieltag. Cheers, Sebastian.
Prost. Auf die Reise geht's mit Aperol Spritz nach all der Scheiße.
Bevor ich trinke, das vielleicht noch ganz kurz für alle, die sich jetzt fragen, Mensch, lohnt sich das, sich diese 90-Minuten-Doku anzugucken? Ich kann nur sagen, ja. Wir hatten auch unsere Zweifel, ob es über 90 Minuten tragfähig ist. Und ich kann sagen, absolut. Es ist wirklich herausragend gemacht. Es gibt mehrere Spannungsbögen. Also du hast so das Gefühl, nach 45 Minuten ist eigentlich das Wesentliche durch.
Ja.
Aber dann geht's nochmal richtig zur Sache.
Da kommt die Saisonfinale.
Genau, und ja. Ich habe zu dir gesagt, Sebastian, wir sind erst bei 45 Minuten, ja, genau. Was wollen die noch machen?
Ja, ja.
Und danach habe ich überhaupt nicht mehr mit dir gesprochen, weil dich der zweite Teil, wenn man so möchte, komplett in den Bann zieht. Also es war wirklich großartig. Das Ganze am Mittwoch wurde mir noch versüßt damit, dass plötzlich Serhou Guirassy auftauchte.
Ja.
Und das muss man an der Stelle sagen. Also diese Veranstaltung, die der VfB da organisiert hat, das war in erster Linie für Sponsoren, für Mitarbeiter etc. Und die Spieler wurden vielleicht eingeladen, aber es war jetzt nicht so, dass sie erscheinen mussten.
Genau.
Und bei Serhou Guirassy war es wohl so, dass er den Trailer beziehungsweise die Ankündigung zu dieser Dokumentation irgendwo im Internet gesehen hat, beim VfB angerufen hat und darum gebeten hat, auch kommen zu dürfen. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, dieser Herr hat am Montag, meine ich, noch ein Länderspiel bestritten, hat sich danach in den Flieger gesetzt, um bei dieser Doku anwesend zu sein. Und einen Tag später ging es wieder in den Flieger, denn dann hat sich Serhou Guirassy den wohlverdienten Urlaub gegönnt. Es war wirklich großartig und das kann man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, weil man das ganz selten so mitbekommt. Also man hört immer wieder, naja, das sind abgehobene Profispieler etc. Das trifft vielleicht auf den einen oder anderen zu, aber Serhou Guirassy habe ich jetzt schon mehrfach beobachten können, treffen können. Das ist wirklich ein Mensch mit Herz. Also er hat sich wirklich für jeden Zeit genommen, der irgendwas von ihm wollte. Und das ist einfach nicht normal, das muss man so sagen. Also ein ganz, ganz toller Mensch. Und wir können nur hoffen, dass es dem VfB irgendwie gelingt, Serhou hier zu behalten. Die Zahlen liegen auf dem Tisch,
genau.
Jetzt liegt's an Serhou.
Und der VfB tut ja auch alles dafür, denn als Atakan Karasor dann seinen Vertrag verlängert hat, dort in Leonberg im Traumpalast bis 2028, war ja auch Serhou Guirassy mit auf der Bühne.
Ja.
Und Sebastian Hoeneß hat gesagt, okay, hoffentlich guckt er gut zu, dann weiß er, wie es geht. Und es gab Blumen dann nicht nur für die Begleitung von Atakan Karasor, sondern auch für Frau Guirassy. Vielleicht waren es am Ende dann die Blumen, wer weiß.
Ja, also wir können nur die Daumen drücken, weil dieser Mensch würde uns tatsächlich fehlen. Also rein menschlich gesehen, das meine ich damit.
Ja.
Also wirklich eine großartige Veranstaltung. Es fühlte sich an wie eine große VfB-Familie. Also ich habe ja schon einige Veranstaltungen besuchen dürfen mit VfB-Bezug und das war definitiv eine der schönsten, muss man sagen. Und ach, das möchte ich unbedingt auch noch erzählen. Wir hatten das Vergnügen, mit zwei Mitarbeitern des VfB Stuttgart da einlaufen zu dürfen. Einer war für die Grafiken zuständig. Mhm. Wir nennen jetzt keine Namen. Aber ich kann euch sagen, Leute, diese Momente, wenn du diese Menschen beobachten darfst, wie sie praktisch ihre Schöpfung dann auf so einer Leinwand sehen dürfen, das war bewegend.
Ja, ich meine, also du schubst wahrscheinlich wochenlang irgendwelche Pixel, oder es war nicht wochenlang, weil ich glaube, es war alles natürlich wieder wie immer eilig, aber du machst dann halt da das Design an deinem wahrscheinlich 22-Zoll-Rechner und dann gehst halt ins Kino und siehst das Ding halt in Überlebensgröße, ne, auf 40 mal, was, 38 mal 22?
38 mal 22 Meter, die größte Leinwand der Welt.
Ja. Ja. Und dann siehst du es halt und das, also ich fand es auch wirklich überragend.
Ja, also es war wirklich bewegend für mich, ihn dabei zu beobachten, wie er da stand und es einfach nicht fassen konnte. Und das zeigte halt mal wieder, wie viele tolle Menschen da unten arbeiten beim VfB Stuttgart, wie viel Herzblut da drin steckt. Es geht natürlich in dem Fußballbusiness immer ums ganz, ganz große Geld, aber die Menschen, die den Laden am Laufen halten,
genau. Das
sind die, die also eigentlich ihre ganze Leidenschaft da reinstecken und dafür gar nicht entlohnt werden können, weil so viel Energie, so viel Leidenschaft, wie da eben am Start ist, das kannst du einfach nicht entlohnen. Das ist wirklich herausragend. Und eine Anekdote vielleicht noch zum Mittwoch, was ich auch schön fand. Ich konnte ja wieder kurz mit Sebastian Hoeneß sprechen. Und also ein Mensch, der so viel Demut mitbringt für alles, was er jetzt gerade erlebt, das habe ich selten hier beim VfB Stuttgart erleben dürfen, muss ich sagen. Ich habe ihm viel Glück gewünscht und nochmal gedankt für seinen Einsatz, für die Leidenschaft, die er in dieses Projekt steckt. Und dann sagte er zu mir, du, ja, dankeschön, aber ja, nächstes Jahr halt wieder von vorne oder beziehungsweise nächste Saison. Und das ist halt, also ein Mindset, ich liebe das, wirklich. Und auch er, also ein großartiger Typ, im Endeffekt genauso, wie man sich's vorstellt und wünscht. Dem VfB ist es tatsächlich gelungen, ganz, ganz viele tolle Menschen zusammenzubekommen. Und turns out, wenn dir das gelingt, hast du auf einmal Erfolg.
Genau, und ja auch in der letzten Folge der Doku ja auch erstmals dann Bilder direkt aus der Kabine bei der Ansprache vorm Spiel, in der Halbzeit, auch nach dem Spiel gegen Augsburg, Bayern und Gladbach. Und das fand ich auch toll, also wo du mal merkst, okay, wie packt er die Mannschaft denn an? Also und das fand ich auch spannend tatsächlich.
Ich mache jetzt mit mir den Jamie Leveling.
Ja.
Denn es wurde auch in der Doku kritisiert, dass Jamie Leveling, nachdem der VfB sich fix für die Champions League qualifiziert hat, einfach nur noch über die Boombox die Champions League Musik hat laufen lassen. Und die Spieler, die mit Sicherheit stolz waren, dass sie diesen großen Erfolg erringen konnten, keinen Bock mehr hatten auf die Champions League Hymne.
Die haben jetzt schon keine Lust mehr.
Die haben jetzt schon keinen Bock mehr. Danke, Jamie, an der Stelle.
Ich meine, Hiroki Ito ist jetzt wegen ihm gewechselt quasi. Wollen wir auch Champions League spielen in Bayern?
Ja, mal gucken, ob er spielt. Das wird uns dann vielleicht in der kommenden Woche beschäftigen. Ja. Das können wir vielleicht auch schon mal mit euch teilen. Also wir senden, das haben wir ja schon gesagt, die komplette Sommerpause durch. Wir werden das ein oder andere Mal großartige Gäste haben, das können wir schon versprechen.
Ich glaube, die nächsten Wochen haben wir eigentlich immer Gäste, ne?
Richtig, ja, richtig. Also
da wird dann das sportliche Tagesgeschäft eher bei uns ein Randthema sein tatsächlich, weil wir über andere Themen sprechen.
Richtig, aber wir werden es auch nicht aus den Augen verlieren, so ist es richtig. Nächste Woche zum Beispiel werden wir mit den Leuten hier aus dem Fanprojekt sprechen und uns mal erklären lassen, was die eigentlich die ganze Zeit so machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, ja, was interessiert mich das? Aber ich kann euch versprechen, diese Gespräche werden sehr interessant und ich würde euch empfehlen, euch die Zeit zu nehmen, da mal reinzuschauen und einfach ein paar Informationen aufzuschnappen, die man sonst wahrscheinlich nicht so bekommt, vor allem nicht in dieser Ausführlichkeit. Und nochmal, natürlich wird es auch weiterhin das Transfer-Update geben. Wir werden schauen, was unsere Nationalspieler so machen. Also wir lassen euch nicht im Stich. Wir sind hier und senden durch. Gut, Sebastian. Das war eine lange Einleitung für die heutige Ausgabe. Dabei haben wir so viele Fragen zu beantworten.
Und wenig Zeit, denn auch wir sind natürlich im Standfieber. Wir sind deutsch-rot-geil, ein Stück weit. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Aber wir wollen auf jeden Fall gucken.
Mich hat heute das Schottenfieber gepackt.
Ja.
Diese tollen Videos, die ich gesehen habe. Also da bin ich fast eskaliert.
Und ich freue mich so, wenn ich Schotten in Stuttgart sehe. Das wird so großartig.
Ja, richtig. Ich bin am Sonntag, das muss ich jetzt sagen, bin ich im Stadion. Ich habe das Vergnügen, Slowenien gegen Dänemark live im Stadion sehen zu dürfen. Und ich freue mich tierisch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also du wirst vielleicht meine Frau dann treffen, weil die ist ja Volunteer.
Oh.
Spectator-Dingsbums-Volunteer. Und sie hat, glaube ich, so einen großen grünen Schaumstofffinger. Und wird dann dir entweder den Weg zur S-Bahn weisen oder zu deinem Platz. Also
ja, den Weg nach Europa habe ich schon ganz allein gefunden. Da brauche ich keine Hilfe mehr. Aber wenn ich sie treffe, grüße ich sie.
Auf jeden Fall.
Recht herzlich von dir. Gut, Sebastian, ich würde sagen, du bist die Losfee.
Ja, wir starten rein.
Beim letzten Mal war ich das und diesmal darfst du diese wirklich wichtige Aufgabe übernehmen.
Genau, es gab über 200 Fragen. Du hast sie thematisiert, gebündelt, doppelte, aussortiert. Und im Endeffekt sind es dann jetzt 60 Fragen, von denen 34 jetzt bei uns in unserer blauen Losschale.
Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Sebastian hat gestern 10 Jahre Vertikalpass gefeiert. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja, es war ein mega schöner Abend und Gefühl haben wir bis eben gefeiert.
Ja,
deswegen
sehen wir auch aus, glaube ich.
Genau, deswegen seht mir meine Grün-Blau-Schwäche nach.
So, Sebastian kramt für alle Podcast-Hörenden jetzt gerade in unserer Losschüssel rum und sucht die erste Frage raus. Ich bin so gespannt.
Ich werde sie diesmal nicht in die Kamera halten, weil letztes Mal war das ein bisschen schwierig mit dem Fokus, deswegen
jetzt mache ich es mir ja mal gemütlich.
Ja,
ist herrlich, so könnte ich ja nicht immer senden.
Guck mal, das finde ich schön, dass jetzt die erste Frage kommt von Marc Pasalic und er fragt, was sind die Ziele der VfB-Frauen für die nächste Saison? Es sind einige Fragen zu den VfB-Frauen drin, was ich total gut finde und ich finde es auch gut, dass das die erste Frage ist.
Ja, das ist interessant. Was ist eigentlich das Ziel für die kommende Saison? Also ich sag mal so, ich glaube, dass sich der VfB Stuttgart schon nochmal eine Karenzzeit gesetzt hat, um in die zweite Liga aufzusteigen. Aber klar ist, durch den verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison und durch den Abstieg kurz vor Einstieg des VfB Stuttgart beim VfB Obertürkheim, ist der Zeitplan schon relativ stramm. Die Mannschaft, das haben wir gesehen, zum einen natürlich WFV-Pokalfinale
gegen Hegnach,
ist konkurrenzfähig in der dritten Liga.
Ja.
Und von dem her würde ich sagen, man möchte oben mitspielen. So würde ich es mal definieren. Also ein Aufstieg wäre schön.
Ja.
Man kann sich aber auch noch mal ein Jahr gönnen in der dritten Liga. Aber klar ist eins, in den nächsten zwei Jahren soll der nächste Step gemacht werden. Das ist das, was ich so aus Gesprächen mitnehmen konnte.
Genau, mir fehlt tatsächlich die Expertise, um einzuschätzen, welche Qualität die Spielerinnen haben, die ja mehr oder weniger täglich jetzt verpflichtet werden. Aber wenn man das halt so liest, sehr, sehr jung, schon viele Zweitliga-Einsätze gehabt, in den USA gespielt. Also da kommen, glaube ich, wirklich Spielerinnen, die dem VfB in der dritten Liga sofort weiterhelfen können. Und ich glaube schon, dass man insgeheim vielleicht einen Aufstieg anpeilt. Man möchte auf jeden Fall nicht gegen Abstieg spielen. Also ich glaube, man will eine gute Rolle jetzt in der dritten Liga spielen. Und wenn es dann irgendwie klappt, gleich hochzugehen, nimmt man das natürlich gerne mit. Aber das eine Jahr hat man noch. Aber ich glaube, man geht sehr ambitioniert jetzt in die kommende Saison.
Vollkommen zu Recht. Also der Kader, wie gesagt, nochmal, ist darauf ausgelegt, in dieser dritten Liga gut mitspielen zu können, nicht gegen den Abstieg spielen zu müssen. Aber wir haben es ja zum Beispiel auch in der vorletzten Saison erlebt, wenn dann mal die Verletzungen sich häufen, dann wird natürlich irgendwann auch mal die Personaldecke dünner und irgendwann macht's auch was mit den Köpfen. Und ich glaube, es wird ganz entscheidend sein, ob es der VfB hinbekommt, den Mädels da unten in vernünftigen Rasen zu stellen.
Oh ja.
Weil das ist wirklich ein Problem. Also jedes Mal, wenn ich da unten in Obertürkheim diesen Platz sehe, bin ich einfach nur froh, wenn alle Mädels nach 90 Minuten noch gesund vom Feld gehen können. Und das wird ein Faktor sein in der kommenden Saison. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es da irgendwie schon ein Upgrade geben wird in der Sommerpause. Ich befürchte nicht, und dann muss man halt einfach hoffen, dass alle gesund bleiben und dass man dann gut reinkommt in die Saison, und dann kann ich mir wirklich alles vorstellen, sprich auch den Aufstieg.
Genau, aber der Platz, ich glaube, das wäre gut investiertes Geld. Also ich weiß jetzt nicht, was so ein neuer Platz dann kostet in Obertürkheim, aber ich glaube, das wäre nicht so schlecht, das zu machen.
Wir machen jetzt Folgendes. Du gibst mir das Filmdöschen, ich fülle es mit einer neuen Frage und du suchst die zweite Frage für uns raus. So, das können wir schon mal rausschmeißen. Also es wird heute alles ein bisschen, ich sag mal, hemdsärmlich, aber wie gesagt, diese Folge soll ja in erster Linie uns Spaß machen.
So. So wie jede Folge. Ja?
Genau, von dem her seht es uns nach, wenn es heute vielleicht, ich sag mal, etwas oldschooliger.
Ja. Aber wir haben grüne Pflanzen im Hintergrund.
Das ist schön. So,
Wäre es möglich, also Micha-ZMN fragt, wäre es möglich, gegebenenfalls mal Spieler als Gäste in den Podcast einzuladen?
Also ich habe das schon getan. Na, es ist tatsächlich so, dass ich mit einigen Spielern darüber schon gesprochen habe. Ich glaube, bislang waren alle offen. Ja, alle hatten Lust, hier mal vorbeizuschauen. Den letzten, den ich darauf angesprochen habe, das war Maxi Mittelstädt, der sofort zugesagt hat. Nur ist es halt nicht immer so leicht, das dann durchzudrücken. Also das liegt jetzt nicht daran, dass man uns diese Spieler nicht zur Verfügung stellen möchte. Es ist eher eine Frage der Zeit, so würde ich mal sagen. Also es ist Zeitmanagement. Es ist was anderes, ob du mit dem SWR 10 Minuten sprichst oder ob du mit uns halt 2 Stunden sprichst. Dazu kommt natürlich die Anfahrt, unter anderem vielleicht dann auch so ein bisschen die Sorge, dass wir andere Fragen stellen, als das vielleicht die Presse macht, und dass der ein oder andere Spieler was sagen könnte, was dann am Ende ihm auf die Füße fallen könnte. Ich glaube, die brauchen diese Angst nicht zu haben. Wir haben tolle Leute da unten im Verein, richtig großartige Spieler, die sich einfach hier hinsetzen könnten und mit uns ganz normal reden könnten und sich überhaupt keine Sorgen machen müssten, dass irgendein Blödsinn am Ende dabei rumkommt. Das heißt, es scheitert aktuell weder an uns noch an den Spielern. Es ist, glaube ich, aktuell, ja, was die Kommunikationsstrategie angeht, nicht vorgesehen, uns da so zu unterstützen, dass wir regelmäßig Spieler hier begrüßen dürfen. Ich sage aber ganz klar, macht überhaupt nichts, weil im Zweifel senden wir halt einfach zu zweit. Und das ist auch gut genug für mich.
Genau. Und dann sind wir, glaube ich, auch selbstbewusst genug, um zu sagen, wenn wir jetzt einen Spieler hier einladen könnten und das Zeitlimit sind 15 Minuten, dann ist es eigentlich nicht unser Ding. Also dann machen wir es lieber nicht tatsächlich.
Genau.
Und wir hatten ja Jana Beuschlein schon hier.
Also das ist richtig.
Und Heiko Gerber. Also, und die zwei haben sich Zeit genommen. Wussten, glaube ich, auch nicht so genau, was sie hier erwartet, aber war dann dabei. War eine super Sendung. Also hat mega Spaß gemacht. Und wenn sowas dann natürlich auch mal mit einem Spieler aus dem Profikader funktionieren kann, und dann nimmt sich die Zeit. Und es gibt ja tatsächlich auch Leute aus dem Lizenzspielerkader, Funktionäre zum Beispiel, die sich die Zeit nehmen. Dann wäre das natürlich super. Wir können nur so viel sagen, aktuell für die nächsten Wochen der Sommerpause ist es nicht geplant.
Das genau.
Also Spoiler, kein Spoiler, erstmal nicht, aber vielleicht irgendwann, wer weiß.
Sebastian,
Die
Losfee wird darum gebeten, eine weitere Frage zu ziehen. Ich bin gespannt. Bislang gefällt es mir richtig gut. Sind ein paar gute Sachen dabei. Aha. Also auch wir müssen natürlich noch üben.
Aus Transparenzgründen. Ich meine, gut, wir haben ja ein paar angewärmt.
Genau, die wichtigen Fragen
die wichtigen haben wir Fragen angewärmt. Sind angewärmt.
Alles zum Thema Vereinspolitik.
Ist eiskalt, eiskalt.
Wird außen vor gelassen. Ja. So.
Tom Maxwell fragt, wird es in Zukunft mal wieder eine Art Fanradio oder STR Live Watchalong zu spielen geben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Wir haben uns natürlich in den letzten Wochen oder eigentlich Monaten immer wieder Gedanken gemacht, wie wir dieses Projekt STR verbessern können, wie wir neue Sachen ausprobieren können und haben natürlich auch mit dem VfB Stuttgart darüber gesprochen, was alles so möglich sein könnte. Was wir an der Stelle, glaube ich, schon mal verraten können, ist, dass wir ab der kommenden Saison, zumindest wenn der VfB Stuttgart in der Champions League spielt, zweimal pro Woche senden werden. Das heißt, wir werden dann Montag oder Dienstag eine Folge aufnehmen, je nachdem, an welchem Spieltag der VfB in der Champions League dran ist. Und dann eben nach dem Champions League-Spiel nochmal am Donnerstag eine Ausgabe aufnehmen. Das ist auf jeden Fall mal geplant. Des Weiteren ist eigentlich schon ganz lang ein Format in der Pipeline. Das soll am Spieltag veröffentlicht werden, rein Audioform, 10, 15, maximal 20 Minuten mit den allerletzten Infos zum Spiel. Das heißt, wir haben ja oft das Problem, dass wir Pressekonferenzen nicht mit reinnehmen können, wenn wir am Mittwoch aufnehmen. Das wäre dann zum Beispiel mit dabei, dass man vielleicht wichtige Aussagen, neue Erkenntnisse nochmal ganz kurz mitverarbeitet. Was natürlich auch immer gefragt ist und wichtig ist, ist die Thematik, wie sieht's denn rund um Stadion aus, sprich die Serviceinformationen. Auch die kommen meistens zu spät, ja, so dass wir sie nicht berücksichtigen können. Und dieses Format sollte das alles abdecken. Der Hintergrund ist, ihr fahrt dann praktisch zum Stadion, steckt euch nochmal kurz die Kopfhörer ins Ohr und könnt wirklich in 10, 15 Minuten das Wichtigste nochmal euch anhören, was ihr vor dem jeweils anstehenden Spiel wissen solltet. Und das sind jetzt mal die drei Projekte, die wir, denke ich mal, definitiv ankündigen können, die jetzt kommen werden. Und dann ist es so, dass wir wirklich ein Potpourri an Podcast-Ideen, an Videoformaten dem VfB vorgestellt haben. Wirklich ganz, ganz viel. Und da liegt am Ende natürlich jetzt so ein Stück weit am Verein selbst, was man umsetzen möchte, was nicht. Wir wissen aber, dass der Kommunikationschef Holger Beune da auch für uns das ein oder andere vorgesehen hat. Da haben wir drüber gesprochen. Gerade so in diese Richtung Live und Watchalong könnte es da was geben. Müssen wir mal schauen. Was man da vielleicht dazu sagen kann, ist, dass natürlich Holger sich in den letzten Monaten auch mit Themen rumärgern musste, die er vielleicht so nicht geplant hat, ja.
Also
ja,
das heißt, er wollte, glaube ich, eigentlich eher so junge Bäume pflanzen mit neuen Formaten und was muss er machen? Waldbrände löschen. Also das war schwierig und insofern ist viel in der Pipeline und wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, dann kann es da auch was geben. Aber ihr habt vielleicht auch gesehen unseren alten SDR-Kanal auf YouTube. Den gibt's ja auch immer noch. Da haben wir ja dann zum Beispiel mit dem Bolli und mit dem Martin, mit dem Manu schon mal was gemacht. Und auch da können wir uns vorstellen, dann mal ganz spontan mal auch live zu gehen. Auch gesagt, während der EM könnte man vielleicht mal was machen. Also ja, es ist nicht ausgeschlossen, aber wenn, dann wird das auf dem alten Kanal stattfinden, weil es ist ja nicht mit dem VfB abgesprochen. Das ist dann unser Privat-Ding. Ist jetzt kein VfB-Stuttgart-Podcast, sondern einfach unser Spaß an der Freude und einfach mal ein Spiel anzugucken oder auch nicht. Also wenn spontan was passiert, dann dort. Und wenn dort was passiert, dann sehr spontan.
So sieht's aus. Und was wir vielleicht auch noch sagen können, wir haben seit letztem Wochenende TikTok. Ja, wir gehen mit der Zeit. Also wir wollen natürlich dann auch so ein paar Snippets aus unseren Sendungen in Zukunft über Social Media verteilen. Das ist halt immer die Frage für mich gewesen, lohnt sich der Aufwand, interessiert das die Leute überhaupt? Aber es scheint dann doch ein Interesse zu geben, habe ich festgestellt. Das heißt, auch da könnte es in den nächsten Wochen, Monaten noch das ein oder andere neue Format geben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie das dann am Ende aussieht, weil ein Stück weit müssen wir uns natürlich schon mit dem VfB Stuttgart absprechen. Aber was man vielleicht auch nochmal sagen kann, es ist nicht so, dass der VfB ein Problem damit hat, wenn wir das über unsere Social Media Kanäle oder den alten YouTube-Kanal machen. Ansonsten würde ich sagen, es wird sportlich ab September, ja, August. Genau. Also da geht dann schon einiges ab. Und wie gesagt, Ideen sind en masse da.
Genau, Kanäle gibt's auch genug.
TikTok,
also Insta-Live, Twitch, also alles kann, nichts muss.
Aber was man natürlich auch nicht unbedingt möchte, ist so eine Überfrachtung erzeugen. Ja, also ich glaube, das reicht schon, wenn ihr unsere Nasen und Stimmen einmal die Woche über zweieinhalb Stunden hören müsst. Und das ist übrigens auch schon mal eine Ankündigung, wenn wir dann zweimal in der Woche senden, werden wir natürlich nicht zweieinhalb Stunden Folgen produzieren. Das wird dann eher irgendwie so bei 90 Minuten sich einpendeln und dann habt ihr vielleicht 3 Stunden pro Woche. Aber es gibt ja auch dann eine Menge zu besprechen, wenn wir zum Beispiel in Madrid für dich überraschend gewinnen. Ja. Sebastian, du darfst wieder zur Tat schreiten. Ich bin schon gespannt. Also die Fragen sind wirklich toll. Mhm. Ja, tolle Hörer und Hörerinnen. Das habe ich wieder gegendert. Da gibt es wieder Ärger hier auf YouTube.
Gab's auch eine Frage. Wann hört ihr damit auf?
Niemals, ist die Antwort.
Okay, jetzt pass auf hier. Jetzt wird's sportlich, also im wahrsten Sinne des Wortes. Nils Kruger 9 fragt, auf welcher Position braucht der VfB nächste Saison mehr oder bessere Spieler?
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage, weil ich müsste natürlich wissen, wer uns noch so verlässt.
Aber Stand jetzt?
Ja, also ich würde sagen, im Zentrum, im Mittelfeld würde ich schon sagen, dass wir uns da nochmal qualitativ verbessern könnten, je nachdem, was an Kohle da ist. Gehen wir jetzt davon aus, dass alle Spieler, die jetzt Stand heute, was ist es, der 14.06., die jetzt im Kader stehen, dass die bei uns bleiben. Mhm. Okay, das heißt, dann sehe ich in der Offensive eigentlich keinen Grund zu handeln. Dann hast du Serou, Girassi, Dennis Undav, Chris Führig, Silas, Jamie Leveling etc. Ihr kennt sie alle. Also da sehe ich wirklich keinen Grund, dass man da was tun müsste. Für mich ist wirklich das Zentrum das eine. Da würde ich auf jeden Fall was machen. Und ich würde mir halt auch mal überlegen, was passiert jetzt eigentlich, wenn Maxi Mittelstädt ausfallen sollte? Du hast mit Ito jemanden verloren, den du auf diese Position schieben kannst. Ich weiß, dass auch Joscha Wagnermann auf der linken Seite spielen kann.
Ja, man guckt in seiner Karriere halt fast genauso viele Spiele links gemacht wie rechts. Und da ist er sogar torgefährlicher.
Aha. Ja. Na, kannst du mal sehen. Also da haben wir das Problem fast schon gelöst.
Aber das nicht, aber mit Jeff Chabot hast du halt auch einen weiteren Linksfuß für die Innenverteidigung. Ja, ja. Also da ist jetzt auch nicht akute Not am Mann, aber ich glaube schon, dass man auf den Abgang von Ito noch reagieren muss.
Ja, also ich würde da sagen, du brauchst jetzt nicht unbedingt einen 1:1 Ersatz. Das ist dann wahrscheinlich Jeff Chabot, wenn wir davon ausgehen, dass sonst keiner mehr geht aus der Innenverteidigung. Aber ja, die Vakanz, wenn ein Maxi Mittelstädt mal ausfallen sollte, sei es jetzt durch eine Gelbsperre oder auch durch eine Verletzung, die sehe ich schon gegeben. Das heißt, das sind für mich eigentlich die zwei neuralgischen Punkte jetzt für den Sommer. Wie gesagt, wenn es so wäre, dass ein Serou Girassi, ein Dennis Undav bleiben, ein Chris Führig bleiben, ansonsten würden sich natürlich neue Baustellen auftun.
Klar, aber das ist ja ganz logisch. Aber wenn dann Leistungsträger gehen, dann muss man dann natürlich reagieren. Aber aktuell sieht es ja noch ganz gut aus, aber der Transfersommer ist halt noch so unfassbar lang.
Ja.
Und habe jetzt schon gar keinen Bock drauf.
Ja, Sebastian, ich werde dich dementsprechend versorgen mit Informationen. Die nächste Frage kommt. Ja. Das geht schneller als gedacht. Gefällt mir gut. So.
So.
Immer noch keine Frage zur Vereinspolitik.
Jetzt kommt eine.
Oh, ich habe es gejinxt.
Renate sein Franzl fragt, was haltet ihr davon?
Moment mal.
Renate, wer? Renate sein Franzl.
I love it.
Profilbild ist ein Mann, also wahrscheinlich ist der Franzl von der Renate.
Hi Franzl.
Gruß an euch beide. Was haltet ihr davon, dass nur 2 anstatt der möglichen 3 Kandidaten zur Wahl gestellt wurden? Und ich gehe mal stark davon aus, dass damit Bertram Suck und Andreas Grupp gemeint sind, die fürs Präsidium kandidieren dürfen und man theoretisch von Vereinsbeiratsseite auch 3 Kandidaten hätte nominieren können.
Da sind wir eigentlich schon genau in dem Thema, das wir vorhin angekündigt haben. Wir waren, wie gesagt, am Dienstag beim dunkelroten Tisch in einer herausragenden Location, der Kursaal, wirklich großartig. Ja.
Schön, auch die Bühne halt mit genauso viel Gegenlicht wie wir jetzt. Also die Leute, die den Livestream machen mussten oder die den Stream aufgezeichnet haben, haben ein bisschen gekotzt halt, weil gleiche Lichtverhältnisse wie hier, super schwierig aufzuzeichnen. Hat aber gut funktioniert, aber das Ambiente war ja schon Champions League. Und ich fand das halt schön, wir waren halt am Dienstag im Kursaal Bad Cannstatt, mega. Dann am Mittwoch in Leonberg, Traumpalast, roter Teppich, also das war schon gut. Jetzt inhaltlich fand ich es am Dienstag nicht ganz so überragend.
Ja, jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei der eigentlichen Frage, weil das ist natürlich schon etwas, was viele Leute beschäftigt hat. Also, was, glaube ich, mal ganz wichtig war, dass am Dienstag erklärt wurde, wie die Kandidaten eigentlich evaluiert werden. Also, ich bin immer davon ausgegangen, es bewerben sich jetzt in dem Fall 6 Kandidaten, leider nur Männer, auf diesen Posten im Präsidium. Dann setzt sich der Vereinsbeirat zusammen, bespricht sich, dann gibt's eben die Vorstellungsgespräche mit den Kandidaten und anschließend setzt sich der Vereinsbeirat erneut zusammen und wählt aus den 6 Kandidaten eben 3 aus. Aber genauso ist es nicht. Es wird für jeden Kandidaten abgestimmt. Jeder Vereinsbeirat gibt seine Stimme ab oder enthält sich und die Kandidaten, die dann die Mehrzahl der Ja-Stimmen haben, werden aufgestellt. Es wäre natürlich jetzt nochmal interessant zu wissen, wie hätte man ja zum Beispiel, wie wäre man damit umgegangen, wenn von den 5 Kandidaten, weil das muss man dazu sagen, Jan Bühler musste seine Kandidatur zurückziehen. Da gab es wohl, ja, Schwierigkeiten, aber das hat nichts mit dem VfB Stuttgart zu tun, das kann man an der Stelle, glaube ich, verraten.
Ja, das waren quasi
berufliche Gründe.
Berufliche Gründe,
also, genau, ja. Es ist ja nichts, was man nicht mit der Öffentlichkeit teilen sollte. Aber was wäre jetzt zum Beispiel gewesen, wenn die restlichen 5 Kandidaten alle die gleichen Ja-Stimmen, die gleiche Anzahl Ja-Stimmen bekommen hätte? Also das wäre zum Beispiel wichtig gewesen zu wissen. Aber
das sind dann wirklich auch die Tiefen der Satzung, weil das ist ja alles auch festgeschrieben. Und deswegen dürfen wir oder darf der Vereinsbeirat auch quasi nicht transparent machen, wie über welchen Bewerber abgestimmt wurde. Weil sonst würden sie es machen, aber sie dürfen es schlichtweg nicht.
Das lässt die Satzung nicht zu. Das heißt, es liegt an uns, das zu ändern. Aber was ich erklären wollte ist, es wird also jeder Kandidat durchgegangen und dann wird abgestimmt. Und es war am Ende so, dass eben nur 2 Kandidaten die Mehrzahl der Ja-Stimmen auf sich vereinen konnten und die anderen hatten halt eben mehr Nein-Stimmen.
Genau. Vielleicht
nochmal ganz kurz ausgeführt zum Prozedere. Es ist zum Beispiel auch so, wenn es eine Pattsituation geben sollte, also sprich 9 Vereinsbeiräte stimmen ab und einer enthält sich oder eine und anschließend gibt's 4 Ja- und 4 Nein-Stimmen, dann wäre es so, dass der Vereinsbeiratsvorsitzende, in dem Fall Rainer Wenninger, ein Doppelstimmrecht hätte. Also das sollte man vielleicht auch an der Stelle mal kommunizieren. Jetzt würdest du noch was sagen, Sebastian.
Genau, ihr könnt euch ja auch, also wir waren ja vor Ort, aber das hatten wir auch schon moniert oder nicht moniert, sondern mal angesprochen, dass es natürlich schade wäre, wenn diese Veranstaltung dann nur 500 Leuten, die da halt reinpassen, zugänglich ist, wenn halt der Verein 100.000 Mitglieder hat. Und die Veranstaltung wurde ja aufgezeichnet und ist mittlerweile auf Vimeo, glaube ich, auch abrufbar. Und ihr könnt euch das dann nochmal in voller Länge angucken. Und da lohnt es sich auch schon genau zuzuhören, weil wenn ich das richtig memoriert habe, hat ja André Bühler gesagt, wir hatten 2 Kandidaten, die maximale Anzahl an Stimmen auf sich vereinigen konnten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die 2 Kandidaten, die wir jetzt da haben, 9 Ja-Stimmen bekommen haben. Und sonst hat halt niemand 5 Ja-Stimmen bekommen. Und da muss man auch nochmal sagen, also es wird natürlich nicht sofort nach der Präsentation abgestimmt, sondern es wird dann abgestimmt, wenn der Vereinsbeirat alle Präsentationen gesehen hat und dann geht man die Kandidaten durch und dann wird halt pro Kandidat abgestimmt und es ist halt wirklich so, dass bei den Präsentationen immer alle 9 Vereinsbeiräte drin sitzen. Also nicht mal die 5 und dann die 5, sondern immer alle 9. Also so sollte es zumindest sein. Und die stimmen dann am Ende ab, wen sie für geeignet halten, zu kandidieren. Und wenn es dann nur 2 Kandidaten sind statt 3, dann liegt es halt daran, dass halt nur 2 Kandidaten mehr als 5 Stimmen oder mehr auf sich vereinigen konnten.
Aber das ist eine ganz wichtige Information, weil im ersten Moment dachte ich mir auch, ja Mensch, jetzt haben wir extra die Satzung geändert, dass wir in Zukunft 3 Kandidaten zur Auswahl haben und jetzt wählt der Vereinsbeirat nur 2 aus. Aber so wie das halt eben abläuft, ist es am Ende nachvollziehbar. Ja? Dennoch sage ich ganz klar, so wie es jetzt aktuell läuft, ist das einfach scheiße.
Ja.
Für den Verein und für den Vereinsbeirat.
Ja, und für die Kandidaten.
Ja, am Ende natürlich auch für die Kandidaten. Weil wir haben immer die Situation, dass der Vereinsbeirat sich den Vorwurf der Befangenheit gefallen lassen muss. Ja, also du hattest halt jetzt eben Situationen, dass zum Beispiel Martin Bitzer sich beworben hat. Seinen
ehemaligen Kollegen und Kolleginnen bewerben musste für ein Amt. Ne?
Und egal, was sie am Ende entscheiden, es wird dann Leute geben, also nehmen wir mal an, man hätte den Bitzer aufgestellt als Kandidaten, die dann sagen, das machen sie ja nur, weil es der alte Buddy ist.
Genau.
Und wenn sie ihn nicht aufstellen, das machen sie ja nur, weil sie mit ihm Probleme hatten. Also das heißt, du hast immer den Verdacht und den Vorwurf der Befangenheit beim Vereinsbeirat. Und das beschädigt das Gremium und am Ende auch den ganzen Verein. Und dann fragt man sich natürlich auch, soll ich mich überhaupt bewerben? Beziehungsweise, mit welchen Leuten habe ich es da zu tun? Wie unabhängig stimmen die am Ende ab? Wie neutral bewerten die meine Bewerbung? Das ist alles ungut. Deswegen habe ich da mal nachgefragt, ja, wäre es denn nicht möglich, man überprüft einfach die aufgestellten Kriterien, die kennen wir ja inzwischen, du musst irgendwie ein paar Jahre Vereinsmitglied sein, du musst irgendeine Management-Tätigkeit hinter dir haben, die ganzen Kriterien könnt ihr nachlesen auf der Seite des VfB Stuttgart in der Vereinssatzung. Warum überprüft man nicht einfach nur die Kriterien und stellt anschließend alle Kandidaten, alle Bewerber, die diese Kriterien erfüllen, zu einer Listenwahl zur Debatte und wir Mitglieder stimmen dann ab. Dann habe ich erfahren, dass das von der DFL-Satzung aus nicht möglich ist. Aha, okay. Ja, das geht nämlich nicht, denn die sieht vor, dass ein Gremium beim VfB Stuttgart und bei jedem anderen Verein natürlich auch, die Kandidaten einmal prüfen muss. Es gab wohl mal einen Vorfall auf Schalke, da hat sich irgendeiner den Spaß erlaubt, sich aufstellen zu lassen und hat einfach irgendwie nur eine riesen Clownshow abgezogen und das gefiel der DFL gar nicht, deswegen wurde dieser Passus dann damit eingefügt. Das heißt, der Vereinsbeirat oder ein anderes Gremium, kann auch ein Wahlausschuss sein, muss die Kandidaten vorher einmal unter die Lupe nehmen. So. Und was können wir jetzt machen, um trotzdem den Pool zu vergrößern? Das ist ganz einfach, es bräuchte wieder eine Satzungsänderung. Wir müssten praktisch die maximale Anzahl der zugelassenen Kandidaten noch weiter erhöhen als eben die drei, die wir jetzt aktuell haben. Und da muss man sich halt überlegen, möchte man das? Also wenn man natürlich dann die Möglichkeit hätte, zum Beispiel 10 Leute, es gibt überhaupt genügend Bewerber, aufzustellen, wäre es ja trotzdem noch so, dass der Vereinsbeirat oder ein Wahlausschuss oder ein anderes Gremium die Kandidaten einmal durchgeht und wahrscheinlich trotzdem abstimmt. Und das würde natürlich dann auch nicht verhindern, dass im Zweifel nur 2, 3 oder 4 auf diese Liste kommen, die eigentlich es erlauben würde, dass man 10 aufstellt. Das heißt, irgendwas muss da passieren, weil ich finde das einfach schwierig, weil es wirkt immer so ein bisschen undemokratisch, ja. Also, und du hast auch sowieso das Gefühl, dass nicht alle die gleichen Chancen haben, in dieses Präsidium reinzukommen. Das liegt auch an den Kriterien, muss man dazu sagen, ja. Also diese Kriterien, die der VfB und auch andere Vereine aufstellen, die sind schon alle sehr auf alte, weiße, reiche Männer ausgerichtet. Ja,
das ist so, genau.
Und das ist natürlich auch irgendwie ein Problem. Ich möchte auch da junge Leute drin haben. Ich möchte Frauen drin haben. Ich möchte Menschen drin haben, die was weiß ich, sonst, weiß ich nicht, beim Daimler am Band stehen.
Genau, oder so. Und das Problem ist ja, dass man sich es aktuell wirklich monetär leisten können muss, Vereinsbeirat oder Präsidiumsmitglied zu werden, weil sonst geht's halt einfach nicht. Und das wurde ja dann beim dunkelroten Tisch auch vorgestellt, die Vorschläge zu einem Wahlausschuss in 2 Varianten. Das führen wir jetzt nicht aus. Da kommen wir, glaube ich, im Laufe unserer Sommerpause noch zu, weil die MV rückt näher und dann werden wir diese Vorschläge nochmal bearbeiten. Aber die zielen schon auch darauf ab, dass zum Ersten die Eintrittskriterien geringer sind, dass zum Zweiten sich statt 3 6 Leute aufgestellt werden können und dass drittens dann der Wahlausschuss eigentlich nur noch formelle Kriterien prüft und die Leute vor dem Wahlausschuss nicht mehr pitchen müssen, sondern dass halt dann wirklich mehr Leute sich dann der MV präsentieren und dann die MV hoffentlich eine größere Auswahl hat. Aber das werden wir dann, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal ausführlich diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir uns vorgenommen, dass wir diesen ganzen Vorschlag, Satzungsänderungsvorschlag hier nochmal durchgehen werden. Vielleicht dann auch mit einem Mitglied der Satzungskommission, der uns dann nochmal erklären kann, wie das genau ablaufen soll. Aber ich möchte das nochmal sagen, also für mich ist es wirklich ein Problem, dass wir im Endeffekt immer die gleichen Typen sozusagen ins Präsidium wählen. Also es ist immer ein ähnlicher Background, also es ist nie irgendwie was Neues da, was uns irgendwie auch fehlt in diesem Verein, ja. Und das liegt an den Kriterien aus meiner Sicht, die du erfüllen musst, um dich überhaupt erstmal als Kandidat aufstellen zu lassen. Und daran sollte sich etwas ändern. Und vieles davon können wir über die Satzungsänderungsanträge regeln. Nicht alles, aber vieles. Und für alle, die sich daran stören, den kann man eigentlich nur empfehlen, sich mit der Satzungskommission zumindest mal auseinanderzusetzen. So, und dann seine Erfahrung zu machen, wie gut man mit diesen Leuten dann zusammenarbeiten kann und vielleicht dann auch Ideen anstoßen kann. Nicht alles ist möglich, keine Frage. Aber die Veränderungen können wir Mitglieder herbeiführen. Das ist das Gute. Um die Frage abschließend nochmal zu beantworten, ich find's persönlich einfach scheiße, dass wir jetzt wieder nur 2 Kandidaten zur Auswahl haben. Allerdings gibt es halt offensichtlich das Prozedere nicht anders her. Deswegen sind wir jetzt in der Situation, aber ich hätte mich auch sehr darüber gefreut, wenn ich aus 3 Kandidaten hätte auswählen können. Sebastian, du darfst wieder durchmischen. Das war eine schöne Frage, hat mir gefallen.
Ja. Sehr lange drüber geredet. Aber,
zu Recht, es ist ja auch ein wichtiges Thema.
Wichtiges Thema, genau. Und es wird uns ja auch noch im Juli dann massiv beschäftigen.
Ja, wir haben ja die Situation, dass das neue Präsidiumsmitglied, was jetzt gewählt wird, eine ganz entscheidende Rolle einnehmen dürfte.
Genau,
ja?
Und er, in dem Fall er, weiß ja auch gar nicht, welche Rolle. Weil es kann sein, du wirst ins Präsidium gewählt, du bist dann ein Präsidiumsmitglied neben Klaus Vogt und Rainer Adrian. Es kann sein, du bist ein Präsidiumsmitglied mit Rainer Adrian ohne Klaus Vogt oder mit Klaus Vogt oder ohne Rainer Adrian oder ohne die beiden. Und dann bist du vielleicht sogar Aufsichtsratsmitglied, Vorsitzender.
Also Mitglied bist du sehr wahrscheinlich. Mitglied
bist du auf jeden Fall, genau. Und vielleicht sogar Vorsitzender. Man weiß es ja nicht. Also das ist halt, finde ich halt schon spannend, sich auf den Posten zu bewerben. Und Man weiß halt gar nicht, was das überhaupt mit sich bringt. Aber das ist ja auch VfB sein.
Ja, das stimmt.
Also hier, Kevin-VfBler1893 fragt, und das ist eine Frage, glaube ich, ganz explizit an dich. Wie läuft eine Sendungsvorbereitung ab? Und euer Fazit nach fast einem Jahr VfB XSDR?
Sehr schlau. Zwei Fragen in einer verpackt. Ja. Okay, also wie läuft die Sendungsvorbereitung ab? Wo soll ich anfangen? Samstag?
Jo.
Ja, ich fange mal Samstag an. Also wir gehen davon aus, der VfB spielt an einem Samstag, dann stehe ich irgendwann mal morgens auf, trinke einen Kaffee, setze mich auf den Balkon und gebe im Google VfB ein, klicke auf News und lese alles, was in den letzten 24 Stunden da aufgelaufen ist. Und das kann ich schon vorweg schicken, das mache ich jeden Tag. Also das ist halt einfach das Prozedere. Jeden Morgen wird einmal der komplette Pressespiegel gemacht. Das heißt, alle Artikel, alle News, die über Google abrufbar sind und in den letzten, in den vergangenen 24 Stunden aufgeschlagen sind, lese ich mir einmal durch. Anschließend geht's auf Twitter, guck, was da so abgeht. Dann kurz auf Instagram, dann weiß ich Bescheid. Dann wird sich natürlich geduscht. Nein, so ausführlich machen wir das nicht. Dann geht's runter zum Spiel. Kurz beim Becherpfand vorbeigeschaut, ab ins Stadion. Nach dem Spiel vielleicht nochmal ganz kurz beim Becherpfand vorbeigeschaut. Dann geht's wieder nach Hause. Irgendwann, je nach Endergebnis, mal früher, mal später. Wenn ich früher nach Hause komme, ist es dann so, dass ich dann gerne schon mal auf Y-Scout mir die ersten Statistiken anschaue. Wenn ich später nach Hause komme, verschiebe ich das auf den nächsten Tag. Und dann sind wir eigentlich schon beim Sonntag, der in der Regel ja damit einhergeht, dass man die ganzen Spielberichte durchliest, dass man die Statistiken wälzt. Natürlich bei mir insbesondere über Y-Scout, aber ich schaue mir natürlich dann auch mal wieder auf dem Kicker irgendwelche Opta-Daten an. Ich fange mal an, erste Szenen mir rauszusuchen über Y-Scout, die ich interessant finde und lese relativ viel. Der Montag ist dann der Spielanalyse-Tag, wenn man so möchte. Da setze ich mich dann hin, gucke mir das Spiel einmal an. Da habe ich jetzt in den letzten Wochen ein bisschen was umgestellt. Sonst, Sebastian, du weißt, das war es so, dass ich mir das Spiel einfach 2-3 Mal angeschaut habe, mir dann einzelne Szenen rausgepickt habe für die Sendung, die wir dann besprechen. Ich habe jetzt in den letzten Wochen mal versucht, das Spiel nur einmal zu schauen, mir die Minuten aufzuschreiben, die ich interessant finde, die nachträglich dann nochmal rauszusuchen und da dann auch nochmal darauf zu achten, was uns zum Beispiel die DFL an Content zur Verfügung stellt, so dass wir auf YouTube das Ganze auch bebildern können und dann explizit ja diese Szenen dann sozusagen miteinander besprechen. Aber der Montag ist eigentlich der Spielanalysetag und wie gesagt News, News, News. Dann kommt der Dienstag, da fließen dann alle anderen Themen mit rein. Also zum Beispiel die VfB Frauen, die U21, die U19. Ich gucke mir die Spiele an, der U21 früher auf Leaks, jetzt in Zukunft bei der Telekom. Ich schaue, dass ich irgendwo Daten bekomme von den Frauen. Da habe ich manchmal das Glück, dass ich tatsächlich dann auch die Rohdatei bekomme, nicht nur die Highlights, sondern wirklich dann die 90 Minuten der Frauen. Gleiches gilt für die U19. Manchmal haben wir da das Glück, dass der DFB Spiele der U19 überträgt. Das heißt, dann kann ich mir die auch über 90 Minuten angucken. Ansonsten bleibt es bei den Highlights. Und dann gibt es natürlich ganz viele andere Themen rund um den VfB Stuttgart, die ich mit aufnehmen möchte. Das habe ich mir zum Beispiel auch vorgenommen, für jetzt die kommende Saison die Randthemen mehr mit einzubeziehen. Du weißt es, du saßt mit mir zusammen am Tisch, als noch Tobi Kaufmann Kommunikationschef war und Alexander Werle saß daneben und da hieß es mal, naja, also was haltet ihr denn davon, wenn der Podcast 45 Minuten geht?
Da hab ich mir so gedacht. Das könnte reichen, wenn wir über alles sprechen, nur nicht über das Spiel.
Ja, selbst dann wird es schon
schwierig. Ja, aber dann ist auch schon knapp. Ja.
Ich habe mir echt gedacht, so okay, ey. Vergiss es, lass uns mal auf eine Stunde gehen oder auf anderthalb, aber das haben wir ja auch inzwischen gerissen und ich sag's euch so, wie es ist. Mittlerweile ist mir das scheißegal. Ich nehme alle Themen mit rein, die ich interessant finde. Sebastian bringt dann auch noch Input, was er so interessant findet und wir besprechen das einfach. Und wenn eine Sendung 2 Stunden geht, ist es okay. Wenn sie 100 Minuten geht, ist es okay. Und sollte sie mal 4 Stunden gehen, ist es auch okay. Wir wollen wirklich eine Wochenschau rund um den VfB Stuttgart abbilden. Wir wollen alle Themen mit reinnehmen, Randthemen, Sachen, die euch vielleicht in erster Linie nicht interessieren, aber vielleicht irgendwie, was weiß ich, 100 Leute dann doch, zum Beispiel das Bienennest, ja, hinterm Tor oder so. Ja, natürlich ist das ein Thema, das wird wahrscheinlich kein anderer VfB-Podcast besprechen oder nur so am Rande. Ich finde es halt trotzdem interessant und dann kannst du noch ganz andere Felder aufmachen. Aber wir wollen wirklich ein umfassendes Bild abbilden und dementsprechend wollen wir uns da nicht irgendwie zeitlich beschränken. Und das Gute ist ja, wir haben Kapitelmarken. Das heißt, ihr könnt springen. Wenn euch mal irgendwas nicht interessiert, springt einfach. Was ich aber an der Stelle auch noch kundtun möchte, ist, dass wir für die kommende Saison die Spielanalyse etwas kürzer fassen. Mir ist schon klar, für viele ist das zu lang. Vor allem, wenn wir am Mittwoch aufnehmen, am Donnerstag ausspielen, dann möchte sich vielleicht nur eine ganz kleine Hörerschaft dann nochmal eine Stunde Spielanalyse geben. Und wenn wir dann in der kommenden Saison international vertreten sind, dann wird es natürlich auch happig, sich alle Spiele so ausführlich anzugucken, dass man wirklich so eine stundenlange Analyse liefern kann. Das heißt, da werden wir ein bisschen abspecken, gehen auf 30, 45 Minuten und alle anderen Themen, die werden dann die Sendung, glaube ich, trotzdem rund machen, weil die sollen halt einfach einen größeren Rahmen bekommen. Das ist unser Ziel. So, wir waren am Dienstag stehen geblieben. Genau, Dienstag geht es dann auch schon los, dass ich mir die letzten zwei Spiele unseres kommenden Gegners anschaue. Und wenn die mir nicht viel geben, dann gucke ich mir auch nochmal ein drittes an. Anschließend geht es dann auch über Y-Scout und über andere Kanäle. Ich kann die gar nicht alle aufzählen. Also es sind halt diverse Seiten, die ich dann durchforste, darum, was zeichnet unseren nächsten Gegner aus? Welche Spieler sind auffällig? Wir haben die Players to Watch gemacht. Das heißt, ich gucke mir dann ganz viele Szenen an von den Spielern, die unter 23 sind, um ein Gefühl zu bekommen, was finde ich cool, was will ich euch mitgeben sozusagen. Und ja, das ist im Endeffekt der Dienstag, der ist dann auch schon vollgepackt. Mittwoch ist der schlimmste Tag, kann ich an der Stelle verraten, denn der beginnt in der Regel morgens um 7. Um 7 stehe ich dann auf, also das ist nicht das Problem, ich verstehe schon, dass Leute noch früher aufstehen müssen, aber so beginnt der Tag. Stehe ich dann auf und schreibe mir tatsächlich für die Sendung ein Skript. Das mache ich in erster Linie deshalb, damit ich im Falle der Aufnahme, im Moment der Aufnahme, wenn wir mal irgendwie so den Faden verlieren oder uns der Gesprächsstoff auszugehen scheint, immer auf meinen Laptop gucken kann und irgendwo wieder reinspringen kann.
Genau, das ist schon auch unsere Struktur. Also ja. Es ist nicht nur, wenn wir nicht wissen, worüber wir reden sollen, sondern es ist auch unser zeitlicher Ablauf. Also wir beginnen mit dem ersten Punkt in dem Sheet. Wir machen das mit einer App, die heißt Workflowy. Da kann ich halt auch reingucken. Ich gucke es natürlich auch am Mittwoch an, was Ricky dann so geplant hat. Und an dem Ding hangeln wir uns entlang. Und ja, das sind so, wie heißt so schön, unsere Bushaltestellen. Ne?
Ja, also absolut.
STR-Folge ist halt eine Busfahrt, einmal der 42er quer durch Stuttgart. Das ist unser Workflow. Und jede Bushaltestelle ist halt ein Punkt und die hat dann manchmal noch Unterpunkte und dann nochmal Unterpunkte und nochmal Unterpunkte und wenn man alles ausklappt, dann weiß man, wie lange es ungefähr dauern wird. Aber so läuft dann die Sendung ab und wir halten auch an jeder Haltestelle und wenn wir dann irgendwann merken, okay, jetzt wird es aber wirklich lang, dann überlegen wir, ob wir vielleicht am Ende vielleicht die ein oder andere Haltestelle mal auslassen können, aber grundsätzlich ist das schon ja relativ verbindlich, was du dann in die Struktur reinschreibst.
Also was ich jetzt nicht erwähnt habe bei meinen Arbeitstagen, sind natürlich die unzähligen Telefonate, die ich tatsächlich führe. Also es ist tatsächlich so, dass ich aufstehe, mir immer eine Struktur zurechtlege für den Tag, die dann durchkreuzt wird von diversen Anrufen, WhatsApps etc., die natürlich alles irgendwie schon mit dem VfB zu verbinden sind. Also da gibt es dann halt Informationen, die ich brauche für die Sendung oder es gibt halt einfach auch mal einen Verbesserungsvorschlag, so möchte ich es mal sagen. Aber da geht auch nochmal eine ganze Menge Zeit drauf. Wie gesagt, der Mittwoch, Strukturierung der Sendung, letzte Informationen und dann geht's hier runter ins Fanprojekt. Mal treffen wir uns um 16 Uhr, mal treffen wir uns um 19 Uhr, je nachdem, wie weit fortgeschritten meine Vorbereitungen sind. Da muss ich dir auch nochmal danken, wie flexibel du da bist, weil im Endeffekt weißt du ja wirklich oft am Dienstagabend nicht, wann du dann am Mittwoch hier erscheinen musst, bist aber trotzdem immer pünktlicher als ich, also nochmal danke dafür. Und setzen wir uns hier unten hin, nehmen die Ausgaben auf, in der Regel ohne Cuts, wenn wir schneiden, ja, weil die Frage auch schon mal kam.
Ja.
Wenn wir schneiden, dann liegt es daran, dass wir Scheiße erzählt haben. Also nicht rein inhaltlich, sondern dass wir uns versprochen haben, dass wir mal kurz die Struktur verloren haben, dass wir nicht mehr wissen, wo wir eigentlich hin wollten. Dann machen wir kurz einen Cut, lesen nochmal unsere Notizen durch und setzen nochmal an. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass wir die Ausgaben aufnehmen, dem VfB zeigen und er dann zum Beispiel sagt, ja hier und da müsst ihr nochmal schneiden. Es ist tatsächlich so, alles was wir hier veröffentlichen, wird vorher nicht abgenommen.
Genau, mit wenigen Ausnahmen, wenn wir wirklich mit VfB-Funktionären sprechen, also zum Beispiel beim Gespräch mit Rainer Adrian saß der Holger Beune mit da. Ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit rausgeschnitten oder auch nicht, aber der guckt dann schon, dass da nichts drin ist, worauf er keinen Bock hat. Ich glaube, beim ersten Gespräch...
Ja, man muss sagen, das muss man kurz präzisieren. Es geht nicht darum, dass er Sachen rausschneiden lässt, worauf er keinen Bock hat, sondern es geht tatsächlich bei manchen Themen einfach darum, kann man das jetzt öffentlich teilen? Ja?
Ja.
Weil, das haben wir vom Alexander Werder ja auch gelernt, er darf jetzt zum Beispiel nicht über den Aufsichtsrat sprechen.
Ja.
Dann kriegt er Probleme.
Genau, er kann das natürlich und wird es wahrscheinlich auch bei einem Aperol Spritz machen, aber natürlich nicht in einer offiziellen Aufnahme, die dann über den offiziellen Kanal dann ausgestrahlt wird. Und da ist dann tatsächlich so, wenn wir halt mit VfB-Funktionären sprechen, ich weiß gar nicht, ob es bei deinem Gespräch mit Alex Werle jetzt neulich so war, da ging es, glaube ich, 1:1 raus. Beim ersten Gespräch mit ihm hat er, glaube ich, was über den DFL-Investor-Prozess gesagt, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht hätte sagen dürfen sollen. Ja. Und das haben wir auch dann rausgeschnitten im Nachgang, aber ansonsten halt wirklich gar nichts. Ne?
Das war beim letzten Gespräch mit Werle spektakulär. Ja, der kam hierher, er hat nicht eine Frage im Vorfeld bekommen, nicht eine. Beim ersten Gespräch, was wir hatten, haben wir ihm einfach so ein paar Fragen gestellt, also Fragen geschickt, die wir im Vorfeld vorbereitet haben, aber wir hatten noch viel mehr in der Hinterhand. Aber jetzt war es so, er hat wirklich nicht eine Frage im Vorfeld bekommen. Ich habe ihm dann gesagt, als er hier reinkam, also ich muss leider auch zum Aufsichtsratsthema dich befragen. Dann hat er gesagt, okay, er sagt halt das, was er sagen kann und was er nicht sagen kann, bleibt dann außen vor. Dann habe ich gesagt, ja, aber mir ist es wichtig, die Fragen zu stellen.
Ja, klar.
Das erklärt dann vielleicht auch, warum ich manchmal nicht nachfrage. Ja, also wenn er halt sagt, auf die Frage zum Beispiel, hat Porsche die Anforderung gestellt, dass Klaus Vogt den Aufsichtsrat verlassen muss oder vielleicht sogar den ganzen Verein, sonst kommen sie nicht. Wenn er dann sagt, ja, also Porsche ist noch da, der Vogt ist noch da, dann kann es ja so nicht gewesen sein. Dann kann ich natürlich jetzt irgendwie super investigativ nachbohren, aber ich weiß, dass er halt keine große...
Er wird nichts
präsentieren, was wir noch nicht wussten oder so. Das wird er mit uns nicht teilen können öffentlich. Und das respektiere ich dann in dem Moment, ja. Weil, das muss man vielleicht auch mal sagen, wenn wir Gäste begrüßen dürfen hier im Podcast, uns geht's wirklich darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Wir sind hier nicht auf der Jagd nach Schlagzeilen. Wir sind auch nicht daran interessiert, die irgendwie vorzuführen oder dergleichen. Nee, es soll einfach ein angenehmes Gespräch werden, eine gute Gesprächsatmosphäre, die Leute sollen locker sein, die sollen mal ein bisschen anders sein als in anderen Formaten, wie zum Beispiel Doppelpass etc. Das ist eigentlich das, was wir hinbekommen möchten. Und da kann es halt sein, dass so eine Folge von mir 2 Stunden lang ist und am Ende sagt man, ja gut, aber jetzt habe ich jetzt nicht irgendwie, ich habe jetzt keine große knaller Nachricht gehört, aber...
Genau, kein Nachrichtenwert, ja.
Ja, aber ich finde, wir machen viele Dinge durch unsere durch unseren Gesprächsansatz nachvollziehbarer. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte verstehen, wie zum Beispiel der Vertrag oder der Abgang von Wataru Endo zustande kam oder so. Und deswegen seht es uns danach, wenn wir da jetzt nicht super journalistisch vorgehen, weil wir sind halt am Ende keine Journalisten, sondern Fans. So. Und natürlich würde mich auch interessieren, was der Alexander Werle schon geplant hat in Sachen Transfers etc. Ich weiß aber, ich kann ihn 30 Mal fragen und werde 30 Mal die gleiche Antwort kriegen. Ja. Also warum damit Zeit verschwenden? Macht halt für mich keinen Sinn. Dann rede ich lieber über Dinge, über die er sprechen kann. Was war eigentlich nochmal die Frage?
Ach so, meine Arbeitswoche. Ja. Genau, und unser Fazit nach einem Jahr VfB SDR, aber das hast du jetzt quasi auch schon angerissen halt. Ne?
Ja,
also
ja.
Es hat sich nicht viel geändert, also das muss man wirklich so sagen.
Am Anfang war es extrem schwer für mich, das kann ich an der Stelle mal sagen, weil ich nicht so genau...
Die legendäre Folge 0 im VIP-Zelt.
Aber trotzdem, auch die ersten Wochen waren extrem schwer für mich, weil ich nicht so genau wusste, wie gehen die jetzt mit uns um? Also wenn wir dann doch mal was zu kritisieren haben, kriegen wir dann sofort einen auf den Deckel. Und dann muss man sagen, inzwischen ist es mir einfach egal. Also das ist tatsächlich so, auch wenn uns dann vielleicht von dem einen oder anderen mal unterstellt wird, dass wir nicht... so frei sein und befangen wären. Nee, es ist ganz einfach so, wenn mich manche Themen nicht interessieren, dann brauche ich die ja auch nicht künstlich hochjassen. Es mag ja sein, dass euch das dann vielleicht mehr interessiert als mich, aber warum soll ich mich dann künstlich darüber aufregen? Also es war jetzt zum Beispiel für uns schwierig, die ganze Porsche-Aufsichtsratsnummer zu besprechen, weil wir natürlich Hintergrundinformationen bekommen haben, die aber nicht öffentlich machen durften. Aber natürlich beeinflusst das deine Meinung. Deswegen haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, pass auf, wir bewerten jetzt das, was in der Presse kommuniziert wird. Also das, was jeder andere auch weiß. Nur, also das habe ich dann auch den Leuten gesagt, die mit mir gesprochen haben. Ich kann doch jetzt nicht so tun, ja, oder ich kann jetzt ja nicht das, was du mir sagst, mit aufnehmen und den Leuten draußen erzählen, naja, aber wenn ihr wüsstet, was wir wissen, dann würdet ihr uns verstehen. Das ist halt scheiße, interessiert keinen. Entweder wir reden Klartext oder wir lassen es oder, ja, also ansonsten können wir es halt sein lassen. Und dementsprechend haben wir das bewertet, was öffentlich kommuniziert wurde. Und alles andere, was im Hintergrund geschehen ist, das war mir am Ende scheißegal. Weil entweder sie möchten das öffentlich machen und sie möchten, dass jedes Mitglied, jeder Fan vom VfB Stuttgart das weiß oder eben nicht. Und wenn sie das nicht tun, können sie von mir nicht verlangen, dass ich das im Hinterkopf behalte und mich dann aber dazu nicht klar positionieren kann und am Ende für alle unglaubwürdig rüberkomme. Und ja, so gehen wir hier vor und sind damit, glaube ich, auch bislang ganz gut gefahren.
Genau. Und deine Woche, also Donnerstag, Freitag, dann ruhst du dich aus.
Moment, der Mittwoch ist noch nicht vorbei. Aufnahme beendet so gegen 20 Uhr, 22 Uhr, je nachdem, wann wir anfangen.
Genau, und da muss man auch sagen, wir kommen, also es ist hier nicht aufgebaut, es ist das Fanprojekt, die brauchen den Platz, das heißt, unser ganzes Geraffel steht halt hinten und wir müssen auch jedes Mal auf- und abbauen. Das ist jetzt kein Mega-Aufwand, aber ich würde sagen, bis unser ganzes Equipment steht, mit den ganzen Kabeln, Kameras und so weiter, ist es halt schon auch eine Stunde.
Ist eine Stunde, auf jeden Fall. Also das brauchen wir
jedes Mal. Also Stunde Aufbau, Stunde Abbau. Und während ich dann abends abbaue, machst du dich schon daran, die Audiospur zu schneiden, damit der Podcast halt möglichst schnell rausgeschoben wird. Das passiert eigentlich immer noch, während wir hier sind. Ich glaube, wenn ich mit Abbauen fertig bin, hast du dann gerade den Podcast eigentlich veröffentlicht.
Dann schreibst du den Text.
Genau.
Das macht er auch noch so nebenbei. Meistens auf der Rückfahrt
in der S-Bahn. Ne? Wenn ich es nicht vergesse. Oder auch mal hier, genau.
Richtig.
Und du schneidest dann auch das Video entweder hier oder zu Hause.
Genau. Also zu der Video-Post-Production muss man vielleicht noch sagen, dadurch, dass wir von der DFL die Szenen geschickt bekommen, müssen wir die natürlich dann in das Video mit einarbeiten und natürlich muss dann das Video zum Gesagten passen. Das heißt, dieser Prozess nimmt auch nochmal relativ viel Zeit in Anspruch. Also da sitze ich dann komme ich dann oben an, bei mir ein Degerloch, darf ich das überhaupt sagen? Also auf jeden Fall komme ich dann nach Hause und um 23 Uhr fange ich dann eben mit der Video-Post-Production an. Die zieht sich je nach Umfang der Sendung bis 1-2 Uhr, sage ich jetzt mal, morgens. So, dann beginne ich das Video noch zu rendern. Es ist irgendwann um 3, zwischen 2 und 3 gehe ich dann mit dem Hund nochmal raus, morgens, muss man an der Stelle sagen. Und wenn das Video dann gerendert ist, jage ich es hoch auf YouTube, gebe dann noch einen Text mit ein, Kapitelmarken setzen, was ihr so kennt und terminiere das Ganze auf 6 Uhr. Bis ich dann so im Bett bin, ist es irgendwann, also je nachdem, wie gesagt, wenn wir hier unten fertig sind, zwischen 2 und 4, dann falle ich ins Bett, bin dann aber total nervös, so dass ich am nächsten Morgen um 8 aufwache, um zu gucken, ob das Video auch tatsächlich oben ist. Dann sind wir am Donnerstag, geht es los mit Social Media Postings, also da muss ich unsere Thumbnails, das mache ich natürlich auch noch am Mittwochabend, die Thumbnails schon vorbereiten, aber da muss ich unsere Thumbnails in diese ganzen was ist das, Instagram-Story-Masken und Twitter-Masken reinbauen, die Links setzen, einen kurzen Text dazu schreiben, beziehungsweise nehme ich gerne auch deinen Text, weil der meistens herausragend gut ist, platziere das überall und dann ist es in der Regel so, dass ich am Donnerstag zum Friseur gehe, das ist ein fester Termin und dass ich versuche, noch so ein paar private Angelegenheiten zu klären. Ich habe eine Tochter, das kann ich an der Stelle verraten, die versuche ich gerne mal am Donnerstag zu treffen. Aber das war's dann eigentlich auch schon. Und meistens stehen dann auch noch tausend andere Sachen wieder mit VfB-Bezug an. Telefonate, wie gesagt, das ist so hauptsächlich das, was ich am Donnerstag mache. Und am Freitag beschäftige ich mich dann eigentlich schon wieder mit dem, was Sebastian Hoeneß zum Beispiel am Donnerstag gesagt hat. Das heißt, ich gucke mir dann die Pressekonferenzen an, lese Presseberichte über das anstehende Spiel und wie gesagt, lese ja auch noch jeden Morgen meinen News-Spiegel auf Google zum VfB Stuttgart und dann ist schon wieder Samstag. Das ist meine SDR-Woche.
Dann machen wir weiter, oder?
Ja, machen wir die nächste Frage. Jetzt merke ich erstmal, was ich da alles so mache.
Ja, ja.
Wie will ich eigentlich in der kommenden Saison diese internationalen Spiele noch mit unterbringen?
Du musst effizienter werden.
Oh, das ist eine schwarze Frage.
Eine schwarze Frage. Stefan Bolz fragt, droht dem VfB ein Ausverkauf?
Ja, also das ist nicht die Antwort.
Klar.
Was heißt denn Ausverkauf?
Weiß ich nicht.
Also ich würde schon sagen, dass der VfB Stuttgart wahrscheinlich damit rechnen muss, dass 2 bis 3 Spieler den Verein verlassen werden und zwar auch 2, 3 wichtige Spieler.
Ja.
Das, wenn das ein Ausverkauf ist, ja, dann droht dem VfB einer. Ich glaube aber, dass genügend Spieler Bock haben, mit dem VfB weiterzumachen. Also das ist auch das, was wir so mitbekommen, ja, sowohl vom Trainer beziehungsweise vom Trainerteam, von der Mannschaft, also die haben schon Bock miteinander weiterzumachen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass sich für den einen oder anderen Spieler jetzt Türen öffnen, die sich vor einem Jahr auf gar keinen Fall geöffnet hätten. Und dementsprechend kann es vielleicht sein, dass dann noch ein Vierter dazukommt. Dann wird es natürlich schon langsam kribbelig.
Ja.
So, aber wir wissen ja auch, es ist nie entscheidend, wer geht,
so,
sondern immer nur, wer kommt. Und dementsprechend, selbst wenn da jetzt ein Chris Führich, ein Ito, ein Serou Guirassy und ein Silas gehen würde. Das, ich würde es scheiße finden, keine Frage. Klar. Aber für mich ist dann entscheidend, wie kompensierst du das am Ende? Und am Ende sage ich dann tatsächlich, okay, wenn diese 4 Spieler gehen und der VfB Stuttgart in der kommenden Saison dann trotzdem 10. wird, dann ist es für mich okay. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der ganz große Ausverkauf droht, sprich 6, 7 Spieler sind weg, alle, die eine Ausstiegsklausel haben, gehen. Das sehe ich jetzt nicht kommen. Ich weiß nicht, wie.
Nee, sehe ich auch nicht so. Also es werden welche gehen, das ist halt einfach der Fluch des Erfolgs. Aber mir macht halt so ein bisschen Hoffnung. Also es mussten mussten, in Anführungszeichen, Endo, Sosa und Mavropanos gehen, damit der VfB dann die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt nach Punkten. Mhm. Also insofern ist mir da gar nicht mehr so bange, weil du sagst, es ist halt entscheidend, wie man das dann halt kompensiert. Und natürlich ist man jetzt traurig, dass ein Ito geht, aber ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass es halt so früh auf der Position Klarheit herrscht. Ne? Und man weiß, okay, der ist weg und du hast jetzt halt den ganzen Juli, den ganzen August da gegebenenfalls noch Ersatz zu suchen. Also ich glaube, das ist halt viel entscheidender der Zeitpunkt, weil sowas wie mit Endo ist natürlich eigentlich eine komplette Katastrophe, dass er dein wichtigster Spieler 2-3 Tage vom ersten Saisonspiel dann noch von der Payroll geht. Also das war natürlich verheerend und dass man mit Angelo Stiller dann so einen Ersatz gefunden hat, war vielleicht Fügung, aber auch Glücklichkeit.
Ja,
ne? Also da ist einfach ein Glücksfall, weil wir haben ja alle gedacht, okay, das kann eigentlich nichts werden. Und wenn ich mich daran erinnere, wie Sebastian Hoeneß sich auf der PK vom Bochum-Spiel geäußert hat, auch der war ja maximal angepisst halt. Ne? Also, und dachte, okay, wenn der Trainer so unzufrieden ist, dann ist es halt echt schlimm. Ja?
Was ich vom VfB halt erwarte, ist, dass man anders vorbaut, wenn man weiß, dass Spieler Ausstiegsklauseln haben, ja, die für die Qualität, die sie versprechen, ich überlege, ob ich günstig sagen möchte oder ob ich sagen möchte angemessen. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Ausstiegsklauseln den Wechsel verhindern würden. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Dann erwarte ich so ein Stück weit, dass man natürlich vorbaut. Und das hat man ja zum Beispiel gesehen, dass der VfB Stuttgart Angelo Stiller nicht in der Hinterhand hatte, aber zumindest mal schon was vorbereitet hat.
Genau, schon mal vorgefühlt hatte,
ja. So. Und das erwarte ich natürlich jetzt auch. Also du hast ein paar Spieler, die können gehen, wenn ein Club bereit ist, Summe XY hinzulegen. Und dann musst du natürlich ein Stück weit vorbauen, dass du am Ende, wenn es dann in die heiße Phase geht, dass du dann nicht noch innerhalb von 4-5 Tagen vielleicht 3-4 Spieler verpflichten musst.
Aber genau, und du hast ja ein paar Positionen, da brauchst du ja mehr oder weniger so einen Schattenkandidaten, weil wenn zum Beispiel ein Chris Führig wechselt, du hast ja auf der Position eigentlich niemanden. Ne? Ich meine, klar, jetzt kann ein Silas oder ein Leveling auch auf der Seite spielen, aber du musst da ja wirklich jetzt schon jemanden haben, wo du weißt, okay, also wenn seine Ausstiegsklausel gezogen wird, dann habe ich jemanden, den ich halt sofort kontaktieren kann. Und das hoffe ich, dass der VfB das hat und da gehe ich mal von aus.
Ja, also kann ich dich beruhigen. Zumindest auf der Position Chris Führig wurde vorgebaut. Good. Sebastian, schreite zur Tat. Ich gucke in der Zwischenzeit mal auf mein Handy.
Ja, ja.
Eine Frage, die ich gesehen habe, die habe ich an Alexander Werde weitergereicht, damit er da ein bisschen Aufklärung liefern kann. Aber der Alex ist jetzt sehr wahrscheinlich gerade im Stadion in München.
Stimmt.
Und hat wahrscheinlich Besseres zu tun, als meine Fragen zu beantworten. Aber vielleicht kommt ja noch was.
Eloy White fragt, kann man bei euch ein Praktikum oder Volontariat machen?
Oh, das ist ja eine süße Frage.
Total, ne? Ich habe die heute auch gesehen. Und dachte, das wäre schon gut, so ein SDR-Praktikant, weil der hätte dann zum Beispiel den Job machen können, den mein Sohn heute Mittag gemacht hat, nämlich die Sachen ausschneiden, hier die Fragen. Aber so weit sind wir leider noch nicht.
Ja, also wir würden es begrüßen. Wir sehnen uns nach helfenden Händen. Also
klar. Wir hatten eben vor der VfB-Zeit bei SDR mal eine ganz kurze Phase, wo wir also keinen Praktikanten, sondern einen dritten Mann quasi hatten. Aber es hat nicht funktioniert. Ich glaube, es lag nicht an ihm, sondern es lag auch ein Stück weit an uns. Und,
ja, vor allem an mir.
Genau. Und ich kenne es ja vom Vertikalpass mit Andreas, wir sind seit 10 Jahren auch so eine Two-Man-Show und ich glaube, das ist schon ein Stück weit schwierig mit uns auch.
Ja, also ich glaube halt, was man lernen muss, ist Dinge aus der Hand zu geben. Ja, also so ging es mir zum Beispiel, als das Logo jetzt für den Podcast vom VfB neu entworfen wurde. Ich habe gesagt, ja, ist ganz okay, nehmen wir. Aber auch deshalb, weil ich jetzt keine großen Verbesserungsvorschläge vorweisen konnte. Es ist, glaube ich, wirklich schwer, wenn du das bei null startest, was abzugeben sozusagen und andere Leute sich verwirklichen zu lassen an dem, was du sozusagen geschaffen hast. Das müssen wir vielleicht auch noch lernen. Aber vielleicht gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass der VfB sagt, klar, wenn ihr einen Praktikanten sucht und braucht, machen wir. Ja. Ich weiß aber, dass beim VfB Stuttgart es keine so ganz gewöhnlichen Praktikas gibt. Also man kann jetzt hier nicht mal so 2 Wochen reinschnubbern oder so. Das gibt es wohl nicht. Ja.
Aber ich würde sagen, wenn ihr richtig geil seid so mit CapCut und TikTok und so weiter, dann meldet euch mal. Also
beim Sebastian.
Genau, meldet euch bei mir ohne Bezahlung, aber ewiger Ruhm und Ehre. Also nee, aber das wäre vielleicht noch so ein Ding, weil das ist halt echt so eine Welt für sich und wir zwei, ich glaube, uns fehlt so ein Stück weit auch der Zugang. Also
mir die Zeit, also Zeit, weiß ich nicht, Zeit, vielleicht auch der Zugang, aber mir fehlt tatsächlich die Zeit. Und dann mache ich es nicht ganz so schön, wie ich es haben möchte. Also wenn ihr Bock habt und uns da unter die Arme greifen könnt, dann meldet euch einfach mal. So, nächste Frage. Wir sind schon eine Stunde on air.
Ja, und ich befürchte, wir bekommen auch nicht mehr alle Fragen durch. Aber wir versuchen es. Also wir geben unser Bestes.
30 Minuten haben wir noch.
Genau. Jetzt geben wir ein bisschen Gas hier.
So. Es kommt wahrscheinlich gleich eine super komplexe Frage.
Ganz einfach. Fabian Schmieder fragt, was sollte eurer Meinung nach kommende Saison das Saisonziel sein?
Ja, klar, wenn ich jetzt Alexander Werle wäre, würde ich sagen, so früh wie möglich 40 Punkte erreichen.
Hat er also, in Leonberg gesagt, glaube ich, ne?
Ja, auch im Podcast bei uns.
Ja.
Also für mich persönlich ist so ein Saisonziel, alles über Platz 10 ist gut. So.
Ja.
Und alles zwischen Platz 10 und Platz 12 kann ich mit leben.
Ja.
Und alles, was da drunter stattfindet, wäre für mich tatsächlich eine Enttäuschung. Also ich kann mir, also na klar, am Ende geht es darum, nicht abzusteigen. Aber ich wäre jetzt auch nicht super glücklich mit Platz 14, sage ich dir so, wie es ist.
Nee, absolut nicht. Und ich finde es auch schön, in der letzten Folge der Doku ist ja, Spoiler-Alarm, Atakan Karasor so ein bisschen der Held, der dann interviewt wird. Und er sagt dann ganz gegen Ende auch, wer sagt denn, dass wir so eine Leistung nur einmal abliefern können? Warum nicht nochmal halt?
Ja.
Ne? Und da glaube ich dran. Und ob es dann wieder Platz 2 ist, sei dahingestellt. Aber wenn es Platz 5 ist, Platz 6 ist, Platz 10 ist und man spielt dann eine schöne Champions-League-Saison und gewinnt das ein oder andere Spiel und so weiter, das wird mir schon reichen, aber ich gehe da mit Alex Werle mit. Also wenn man frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun hat, dann wäre das auf jeden Fall okay. Und wir VfB-Fans haben jahrelang gesagt, wir wünschen uns eigentlich mal so eine komplett langweilige Saison mit Platz 10, 11 oder so. Würde ich auf jeden Fall nehmen.
Ja, nehme ich sofort. Also Platz 10, wie gesagt, ist mein Sweet Spot. Alles, was drüber ist, da geht mir da ab. Alles, was drunter ist, da reden wir dann nochmal drüber. Und es ist natürlich dann auch entscheidend, wie kommen die Ergebnisse zustande, wie präsentiert sich die Mannschaft. Hat man vielleicht hier und da mal das Glück nicht auf seiner Seite? Wie sieht es mit Verletzten aus? Das sind alles so Thematiken, die man dann mit einfließen lassen muss, um am Ende sagen zu können, ich bin jetzt zufrieden oder eben nicht. Ja. Nächste Frage.
Genau, Marco Hansa, große Frage. Können wir wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, machen wir aber nicht. Was denkt ihr, woran liegt es, dass beim VfB vereinspolitisch seit Jahren Unruhen dabei sind?
Mhm. Ja, also für mich persönlich ist es klar, du hast irgendwie immer zwei Strömungen. Das eine ist so die Kapitalseite, nenne ich sie jetzt mal, und das andere ist so die Fanseite. Ja, oder Ultraseite kannst du, also nee, Ultra will ich dazu gar nicht sagen, sondern du hast einfach so die normale Mitglieder-Fan-Perspektive. Auf der anderen Seite hast du halt einfach wirklich so diese Menschen, die Geld mit in den Verein bringen, die auch ein gewisses Know-how sich selbst attestieren und es gerne berücksichtigt wissen wollen, ja, innerhalb des VfB Stuttgart. Und wir haben ganz oft Funktionäre, die sich einer dieser Seiten verdient machen wollen, oder beziehungsweise die wollen eine dieser Seiten auf für sich gewinnen, ja, und dann spielst du natürlich immer automatisch die andere Seite dagegen aus. Und ich glaube tatsächlich, wenn du jemanden hättest in diesem Verein, brauchst wahrscheinlich mehr als eine Person, die sowohl die eine wie auch die andere Seite versteht und versteht, dass beide Seiten voneinander profitieren könnten und die zusammenbringt, dann wäre es ruhiger im Verein. Aber wir haben hier eigentlich immer Fronten, die aufgebaut werden. Ja, du hattest am Anfang jetzt Klaus Vogt, am Anfang seiner Amtszeit, da hattest du das Gefühl, er möchte Mitgliederrechte stärken, er möchte für die Mitglieder da sein, er wollte nahbar sein, er wollte Dinge umsetzen, die vielen Mitgliedern am Herzen liegen, schon seit Jahren, zum Beispiel Frauenfußball und so. Und auf der anderen Seite hat er vielleicht nicht ganz verstanden oder es nicht berücksichtigt, wie wichtig es auch der Kapitalseite ist, verstanden zu werden und mitgenommen zu werden. Vielleicht war es auch anders und sie wollten mit ihm gar nicht zusammenarbeiten, weiß ich nicht, aber das war der Eindruck, den ich bekommen habe. Und du brauchst, glaube ich, wirklich Leute in diesem Präsidium, die eine und die andere Seite verstehen, dass beide voneinander profitieren können. Und das ist nicht immer leicht, keine Frage, da brauchst du Geduld, da brauchst du auch gute Argumente. Aber ich glaube, wenn du das hinbekommst, dürfte es dem Vereinsfrieden gut tun.
Ja, bin ich bei dir, wobei ich dieses Thema Kurve gegen Kapital gar nicht, ich glaube, ich sehe es gar nicht so groß, aber was man meiner Meinung nach nicht unterschätzen darf, ist halt einfach die Strahlkraft, die ein Verein wie der VfB hat, als größter Verein Baden-Württembergs, als Traditionsverein. Und so ein Verein zieht eine gewisse Art von Leuten magisch an. Also wie das Licht die Motten. Die wollen da sein, und ich fand es auch schön, dass dann, glaube ich, am Mittwoch auch wieder dann Alex Werle sagte, ja, Weltmarkenbündnis und weder Mercedes noch Porsche haben eine Gewinnabsicht. Natürlich haben sie nicht, aber was wollen sie machen?
Mitreden. Moment, ja. Die haben eine Gewinnabsicht.
Ja, aber nicht monetär.
Ist nicht monetär.
Aber das sind halt CSR-Nummern.
Genau, aber das kann man ja ablaufen.
Also warum gibt's Investoren im Fußball? Die haben halt eine von beiden Absichten. Entweder monetärer Gewinn oder Mitsprache oder beides halt, ne? Und natürlich ist da, wenn die halt sehen, sie können kein Geld rausholen, dann möchten sie mitreden, was ja auch völlig legitim ist.
Für mich ist es nicht nur mitreden. Für mich ist es wirklich, also man sollte dieses CSR-Thema nicht unterschätzen.
Ja, ja.
Das ist für diese Firmen enorm wichtig und du darfst ja nicht vergessen, die Gelder, die da investiert werden, die sind läppsch. Also das ist halt nichts, ja, was die groß belastet, aber die Wirkkraft ist massiv.
Genau.
Ja, also wenn Porsche halt mit dem VfB Stuttgart in die Champions League einzieht, also da profitiert die Marke enorm von.
Klar.
Ja? Ja. Und natürlich, das ist eine andere Gewinnabsicht als die klassische monetäre Gewinnabsicht, aber es ist eine Gewinnabsicht, die man am Ende hat. Und deswegen nervt's die natürlich, wenn es ständig Probleme mit Präsidiumsmitgliedern gibt.
Also natürlich wollen sie ein Imagegewinn, gar keine Frage, aber natürlich möchten Investoren auch dann einfach immer ein Stück weit oder auch noch darüber hinaus einfach mitreden. Ja, und auch das führt natürlich zu Unruhe.
Was ja auch legitim ist. Sorry, dass ich unterbreche.
Nein, es ist legitim.
Wenn du investierst in den Verein, absolut, möchtest du natürlich, ja, dass dein Invest auch vernünftig eingesetzt wird.
Absolut.
Was natürlich nicht geht, ist mit deinen, egal, ich möchte jetzt gar keine Prozentzahlen sagen, die du am VfB besitzt, weil sonst zieht man daraus Rückschlüsse, wen ich jetzt hier direkt adressiere. Aber wenn du halt nur einen bestimmten Anteil, ja, beim VfB erwirbst, kannst du dir aus meiner Sicht nicht herausnehmen, dass du da hinkommst und jetzt auf einmal die Richtung bestimmst. Das geht halt einfach nicht. Denn der VfB Stuttgart, der e.V., ist der Mutterverein und der sagt, wo es lang geht. Und wir Mitglieder sind dafür zuständig, die richtigen Personen ins Präsidium zu wählen, die auch in der Lage sind, zu bestimmen, wo es lang geht. Und dann sind wir bei der Hauptversammlung, die den Aufsichtsrat so besetzen, dass da zum einen die Mitgliederrechte gewahrt sind oder beziehungsweise die Interessen des e.V. ordentlich vertreten werden sollten und auf der anderen Seite natürlich Know-how reinkommt, dass der ein oder andere aus dem Präsidium vielleicht nicht mit einbringen kann. So, und das ist das, auf was es am Ende ankommt. Mir war es nur wichtig, nochmal klar zu machen, dass es aus meiner Sicht einfach nicht geht, dass du als Investor hier auftrittst, als gehöre dir der Verein. Ja. So, du kannst Dinge anprangern, du kannst versuchen, Dinge positiv zu verändern, musst dich aber am Ende natürlich trotzdem dann den Mehrheiten beugen.
Genau, und egal, wo man hinguckt, ob nach Berlin, nach Hamburg oder Schalke, ich glaube, es ist halt schon so ein bisschen systemimmanent, dass bei Traditionsvereinen immer Unruhe drin ist und ich habe ehrlicherweise auch keine Hoffnung, dass es irgendwann mal anders sein wird. Ich glaube, damit müssen wir einfach leben.
Diese Hoffnung gebe ich nicht auf.
Es kommt mal so ein schwäbischer Kai Bernstein vielleicht.
Ja, den brauche ich gar nicht. Nee, aber ich persönlich gebe diese Hoffnung nicht auf und ansonsten bräuchte ich nämlich diesen ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen. Wenn ich wüsste, es ändert sich eh nie was, ja, warum gehe ich dann überhaupt noch zu Mitgliederversammlungen?
Also das ist ja die Frage.
Ja, aber ich habe halt einfach die Hoffnung, dass ich was ändern kann. Und ich suche halt selber nach dem Weg, wen wähle ich in dieses Präsidium, wen wähle ich in den Vereinsbeirat, um am Ende das Beste für den VfB zu haben. Ja. Und natürlich, das labert jeder. Jeder aus dem Vereinsbeirat, jeder aus dem Präsidium erzählt dir immer im Sinne des VfB Stuttgart. Ja, so. Und das haben wir beide ja auch schon mal besprochen. Ich glaube diesen Leuten, dass sie so handeln wollen, dass am Ende aus ihrer Sicht der VfB maximal davon profitiert.
Ich glaube auch, ich glaube ehrlicherweise auch, dass wenn Wolfgang Dietrich sagte, was er macht, ist das Beste für den VfB, das hat er auch geglaubt. Also ja, das war keine Lüge von ihm. Aus seiner Sicht war es das einfach, aber aus meiner Sicht war es das halt nicht. Und das ist so mein Learning aus den vielen Jahren, die ich den VfB begleitet habe. Jeder dort möchte das Beste für den VfB, aber jeder definiert es halt komplett anders. Und richtig, das ist das Problem.
Ja, richtig. Und dann muss es halt einen Weg geben, wie du intern im Präsidium, auch im Aufsichtsrat, hart diskutierst, ja, ringst um Mehrheiten, dich bemühst, aber es nicht immer nach draußen gibst. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das muss im Präsidium irgendwann mal ankommen. Wenn ihr Probleme miteinander habt, dann könnt ihr euch streiten, aufs Maul kloppen, was auch immer. Aber rennt doch nicht ständig an die Presse. Ja. Versucht doch nicht ständig zu denunzieren, Unruhe zu erzeugen und wie gesagt, die Presse für euch zu instrumentalisieren. Am Ende schadet es in erster Linie dem VfB Stuttgart. Vielleicht auch eurem Kontrahenten, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ja, im Präsidium. Aber dem VfB definitiv. Und das ist das, was ich nicht akzeptieren kann. Ich kann es nicht akzeptieren, wenn du mir dann erklären möchtest, ich mache das deshalb, weil ich kann mit dem und dem nicht zusammenarbeiten, aber du nimmst in Kauf, dass der VfB Stuttgart davon Schaden trägt. Dann denke ich mir, okay, dann kann es nicht so wichtig sein. Dann kann es einfach nicht so wichtig sein. Und das ist das, was mich wahnsinnig macht. Das macht mich wirklich fuchsteufelswitz. Zieh schnell eine neue Frage, Sebastian. Sonst steigere ich mich hier in was rein und das lohnt sich
heute, nicht. Nee, heute.
In 20 Minuten spielt Deutschland gegen Schottland. Dein Tipp?
1-1.
Ich tippe tatsächlich auf einen Sieg von Schottland.
Oha!
Ja. Ich sage 1-3 für Schottland.
Loris fragt, und das können wir dann eigentlich gleich skippen, wie viel Vorbereitung steckt in einer Folge drin? Das hast du eben schon eindrucksvoll erläutert, deswegen nehme ich mir jetzt...
Die Antwort lautet ja.
Ja, genau. viel, genau, und deswegen machen wir jetzt gleich weiter. Aber das zeigt ja auch, also wir haben die Fragen wirklich nicht selektiert, sondern wir ziehen. Maxi Max ist da, fragt, glaubt ihr, dass bei längerem Misserfolg trotzdem an Hoeneß festgehalten wird?
Super Frage.
Ja, total. Ja.
Super Frage mit einer einfachen Antwort, glaube ich. Also wenn Sebastian Hoeneß 4, 5 Spiele, na, sagen wir mal 5, 6 Spiele in Folge verliert, dann hast du Diskussion, sage ich.
Ja.
Dann hast du Diskussion. Wir haben es bei Matarazzo erlebt, ja, dem wurde ja auch gesagt, nachdem er mit dem VfB Stuttgart diesen Last-Minute-Klassenerhalt geschafft hat. Ja, jetzt gehen wir mit dir in die Saison und dann greifen wir mal an. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Alexander Werle immer noch überzeugt davon war, dass man mit Pellegrino Matarazzo hätte weitermachen müssen. Wir haben, glaube ich, 10 Spiele in Folge nicht gewonnen. So war es doch ja, in der Saison. Ja, ja. Dann wurde er entlassen. Inzwischen wissen wir, dass die Entlassung ein Wunsch von Sven Mislintat war. Das kann man, denke ich, mal genau so sagen.
Aber eben jener Sven Mislintat, der eine Saison zuvor auch gesagt hat, zur Not gehen wir mit Rino auch in die zweite Liga.
Genau, und er hat dann halt für sich erkannt, okay, mit ihm geht's nicht mehr weiter. Das kann man, glaube ich, teilen. Alexander Werle war überzeugt davon, man sollte an Matarazzo weiterhin festhalten. Er wurde, glaube ich, von Michi Wimmer nicht ganz so überzeugt und hat ihn deswegen dann auch nicht weiter beschäftigt. Aber sei es drum, ich glaube tatsächlich, wenn der VfB Stuttgart richtig schlecht in die Saison startet, sollte, ja, keine Ahnung, was, 8 Punkte aus den ersten 10 Spielen, dann wird jetzt vielleicht noch nicht am Trainer gesägt. Aber wenn es wirklich mal so eine Negativphase gibt mit 5, 6 Spielen in Folge, mit Niederlagen, ich wollte gerade sagen ohne Sieg, aber ich glaube, das reicht nicht, dann wirst du hier die Diskussion haben. Ich würde mir wünschen, ja, dass man mittelfristig plant und sagt, okay, genauso wie wir in der vergangenen Saison vielleicht mal 6, 7 Spiele am Stück gewonnen haben, die du normalerweise nicht gewinnst am Stück, so kannst dir halt einfach auch mal passieren, dass du 6, 7 Spiele in Folge verlierst. Ich wünsche mir tatsächlich, dass man so handelt, ja, dass man sich da so ein bisschen was abschaut von anderen Clubs. Natürlich muss ich jetzt Freiburg sagen, aber das war ja das, was Sebastian Hoeneß, Moment, ich meinte nicht Sebastian Hoeneß, was Alexander Werle im Podcast und auch uns immer wieder gesagt hat, Kontinuität ist das, wo er hin möchte. Er möchte mit langfristig mit den Leuten zusammenarbeiten oder mindestens mal mittelfristig. Und ich hoffe, dass man genau das dann auch leben wird. Was übrigens dazu oder dafür spricht, ist, dass, ich kann es nicht hundertprozentig garantieren, ob es stimmt, aber dass es wohl so gewesen sein soll, dass Alexander Werle einen Bruno Labbadia selbst nach dem 0:3 gegen Union Berlin noch nicht entlassen wollte. Jetzt brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wie gut wir das finden. Aber es spricht zumindest, wenn wir da was Positives sehen möchten, für den Kontinuitätswillen eines Alexander Werle.
Ja, absolut, absolut. Und ja, also ich glaube, da muss man sich gar keine Illusionen machen. So funktioniert das Profibusiness und man hat es ja in der letzten Saison relativ eindrucksvoll gesehen an Union Berlin, die quasi den ewigen Urs Fischer dann entlassen haben. Also spielen Champions League relativ erfolglos, geraten Abstiegsgefahr und dann ist er halt auch weg. Ne? Und das ist halt egal, was du in den Jahren zuvor gemacht hast. Wenn du keinen Erfolg hast, dann bist du halt irgendwann weg. Wenn du Erfolg hast, bist du noch schneller weg, weil dann kaufen dich die Bayern. Aber wenn du keinen Erfolg hast, dann wirst halt auch abgesägt. Und genauso wird es hier auch sein. Da mache ich mir gar keine Illusion. Und natürlich hat Sebastian Hoeneß durch diese Wahnsinnssaison mehr Kredit. Aber wenn es halt nicht läuft, dann wird er auch den Regularien des Profibusiness halt dann unterliegen. Ja, da glaube ich, darf man nicht zu romantisch sein. Also
Aber
wird nicht passieren.
Wir werden mit Sebastian Hoeneß diese kommende Saison durchstehen.
Absolut.
So. So, es geht so langsam in den Endsport, Sebastian. Ich bin schon gespannt, welche Frage nun gestellt wird. Meine Lieblingsfrage fehlt noch.
Die überspringe ich jetzt, weil es ist wieder von Maxi. Den haben wir jetzt ja gerade schon gehabt. Also
aber du musst mal zumindest sagen, was drin stand. Nicht, dass nachher heißt,
nein,
du hast absichtlich rausgenommen.
Was denkt ihr, könnte der aktuelle Erfolg dem VfB, also wie könnte der aktuelle Erfolg dem VfB schaden? Überheblichkeit, falsche Ziele und so weiter.
Nee, dann nimm die nächste Frage. Genau. Also könnte man jetzt drüber sprechen, ja, Maxi, nichts gegen deine Frage, aber ich würde auch sagen, jetzt
kommt noch mal jemand. Wir haben Union Berlin angesprochen, also ich glaube, die haben ja gezeigt, wie man es nicht macht und ich hoffe...
Ja, ich meine, dann sind wir halt bei dem Thema Champions League-Falle.
Ja.
Ja, aber mir wurde jetzt mehrfach versichert, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat. Wir bewerten das dann nach dieser folgenden Saison.
Auf welchem Tabellenplatz beendet der VfB die Saison 24-25, fragt Leopold Tenor. Ja, haben wir
ja eigentlich auch schon beantwortet.
Na, du hast gesagt, was du dir so vorstellen kannst. Und
okay, dann legen wir uns jetzt fest, Sebastian.
7.
4.
Oha.
Ja. Was lässt du dir tätowieren, wenn du recht hast? So, jetzt. Ich bin nervös. Ich warte noch auf eine bestimmte Frage.
Spesky fragt, hast du auch schon beantwortet, also kannst du mal dann quantifizieren, wie viele Stunden Arbeit pro Woche für den Podcast?
Ja, also das kann ich fast nicht quantifizieren. Also es, das müsste ich mal aufschreiben tatsächlich. Aber also jeden Tag halt Minimum 8 Stunden. Im Schnitt. Behaupte ich jetzt.
Schwarze Frage. The Banner fragt, geht es mit STR auch in der kommenden Saison weiter?
Ja, also ja. Das können wir an der Stelle sagen. Wir werden auch in der kommenden Saison mit dem VfB Stuttgart zusammenarbeiten. Was wir aber auch sagen können, wir würden es auch weitermachen, wenn der VfB jetzt gesagt hätte, nee, wir haben auch keinen Bock mehr auf euch. Wir haben uns entschieden, diesen Weg zu gehen. Und es wäre dann halt eben so, dass wir über YouTube, über die Monetarisierung, über Patreon, über die eben Finanzierung durch Hörerinnen uns finanzieren möchten und auch so mutig und emanzipiert sind, zu sagen, dass es theoretisch möglich wäre. Wir glauben daran, dass Leute Bock haben auf so ein Format. Wir glauben daran, dass die auch bereit wären, einen gewissen Obolus dazulassen für uns. Und eins ist natürlich auch klar, wenn wir jetzt über die YouTube-Monetarisierung gehen wollen würden, würden wir mehr und anderen Content zur Verfügung stellen. Wir würden natürlich auch Twitch attackieren und hoffen, dass wir dann vielleicht über Watchalongs oder über vielleicht auch Let's Plays oder sowas nochmal ein bisschen was reinbekommen würden. Es würde ein bisschen anders werden, aber wir haben jetzt keine Sorge davor, dass es auch ohne die Unterstützung des VfB Stuttgart möglich wäre, dieses Projekt am Laufen zu halten. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir bleiben beim VfB, zumindest für die kommende Saison.
Genau, wir haben noch ein Jahr Vertrag beim VfB bis 31.07.2025. Wir gehen ins letzte Vertragsjahr.
Ich habe nur bis zum 30.06.
Ach so, weiß ich gar nicht. Am 1.08. angefangen. Auf jeden Fall, okay. Wir gehen ins letzte Vertragsjahr. Da muss man mal gucken. Also alles ist möglich. Ne, vielleicht wird mit uns verlängert und dann werden wir verliehen. Nach. Ich weiß nicht. Also da muss man mal gucken halt. Ne,
super.
Eine Leihe wäre möglich. Also da müssen wir mal schauen. Also ihr kennt das halt. Ne, wir unterliegen jetzt auch da den Gesetzen.
Vielleicht holt uns auch der Mist in Tat, weil er uns doch kennt.
Möglich, ja. Also die Bayern können vielleicht auch mal, also wir gucken mal, ne? Aber wir haben noch einen Jahrvertrag.
Genau, und wir haben schon immer im VfB Bettwäsche geschlafen.
Ja. Stimmt in dem Fall wirklich. Marc Pasalic fragt, okay, das ist eine schöne Frage, wer ist eurer Meinung nach der most underrated Player im VfB-Team?
Boah, das ist echt eine gute Frage.
Vor allem nach der Saison halt, ne? Da denkst du, ist ja eigentlich niemand mehr underrated.
Also,
ich habe einen, glaube ich.
Ja, also wenn es darum geht, ein Spieler, der immer wirklich herausragende Leistung zeigt, aber selten in der Öffentlichkeit steht, ja? Oder geht's darum, einen Spieler zu nennen, der noch nicht so ins Auge sticht, aber besonders vielversprechend für die Zukunft sein könnte?
Ja, so hätte ich es jetzt interpretiert.
So hättest du es interpretiert. Okay, dann sag mal du.
Also mein underrated Player, und ich glaube, der wird in der nächsten Saison wahnsinnig wichtig werden und auch sich häufiger aufs Scoreboard schießen, ist Wu Yong Chong.
Ja, sehr schön.
Der ist einfach stark, also der ist torgefährlich, hat es auch in der Rückrunde öfters mal gezeigt. Also, und ich glaube, mit mehr Spielen und mehr Einsatzzeit wird der in der kommenden Saison wichtig. Ist ein Transfer wahrscheinlich von Sebastian Hoeneß angestoßen, der ihn kennt aus der Bayern-Jugend und so weiter. Und ich glaube, der ist noch, fliegt noch so ein Stück weit unterm Radar als einer von wenigen Spielern.
Ich tue mich echt brutal schwer. Ich habe die ganze Zeit Leonidas Dergiou auf dem Zettel. Der ist jetzt nicht mehr ganz unbekannt, würde ich sagen, weil er halt auch schon gegen die Bayern getroffen hat. Aber ich glaube, man unterschätzt ihn immer noch, weil dieses Tempo, was er mitbringt und auch diese Professionalität, die finde ich schon beeindruckend. Und dann war der andere Spieler, an den ich denken musste, Anthony Rouault. Mhm. Weil das ist wirklich beeindruckend. Leute, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Training des VfB Stuttgart zu besuchen, macht das. Wenn du den siehst, also ich kenne wirklich nur Spieler, die weit über 30 sind, die so eine Routine und Professionalität an den Tag legen. Also das ist wirklich beeindruckend. Und der spielt's ja auch so auf dem Feld. Also du hast halt nicht das Gefühl, dass es ein junger Spieler ist, der theoretisch noch bei der Olympia-Auswahl, stimmt, die ja. U23, da könnte er für Frankreich noch auflaufen.
Zusammen mit Mio.
Mit Mio, ja, mhm. Der auf jeden Fall dabei ist. Ja, also das finde ich schon beeindruckend. Die beiden, die würde ich, glaube ich, nennen. Aber ich bin auch bei Wu Yong Chong, den ich auch sehr mag, muss ich sagen. Also das ist auch so ein Spieler, über den habe ich mich sehr gefreut. Vor allem, dass er hinten raus dann nochmal richtig gut geworden ist. Sebastian, wir nehmen die nächste Frage.
Ich habe ein, zwei, ne? Können wir noch, aber dann.
Ja, 10 Minuten haben wir noch.
Damit gestrandet. Wir
draußen,
müssen hier noch irgendwie das System hier an Start ziehen.
Genau, wir werden hier im Fanprojekt auf einer großen Leinwand keine 38 mal 22 Meter.
Hier im Fanprojekt hängt die zweitgrößte IMAX-Leinwand der Welt, habe ich gehört.
Zumindest mal hier in Stuttgart.
NLS Way fragt, was war euer Weg in den, in Anführungszeichen, Podcast-Beruf?
ja, also wie soll man das beschreiben? Wir haben angefangen zu podcasten. Irgendwann kam der VfB Stuttgart auf uns zu und hat gesagt, uns gefragt,
wir geben euch Geld dafür und dann war es Beruf. Ja.
Und dann war es Beruf, genau. Ansonsten war es rein leidenschaftlich, jetzt ist es leidenschaftlich und beruflich.
Genau, und ich habe mal geguckt, weil mich mein Sohn gefragt hatte, nachdem wir gestern 10 Jahre Vertikalpass gefeiert haben, wann wir das eigentlich mit SDR feiern können. Und du hast die allererste Folge am 1. Mai 2018 aufgezeichnet.
Richtig, also wir müssen noch ein paar Jahre durchhalten.
Und das 5-Jährige halt einfach verpasst letztes Jahr.
Ja,
insofern
aus Gründen.
Ja, genau, jetzt noch 4 Jahre warten und dann kommt dann 10 Jahre SDR vielleicht.
Ja, vielleicht feiern wir auch irgendwie 7 Jahre SDR.
Mal gucken. Luca.wnmnn fragt, ist Mio Abgangskandidat oder kann ich mir ohne Bedenken ein Trikot von ihm kaufen?
Ui! Ja, also wie kann ich das jetzt sagen? Also Moment, also Enzo Mio ist jetzt nicht irgendwie fest eingeplant als Abgangskandidat, aber ich könnte mir vorstellen, dass man offen ist für Angebote von Hochkarätern. So würde ich es mal sagen. Also ich würde vielleicht noch ein bisschen warten mit dem Trikot. Du kannst dir ja schon mal das Trikot kaufen und lässt es dann vielleicht am ersten Heimspieltag beflocken. So würde ich sagen. Ganz klar ausdrücken. Es ist nicht so, dass ich weiß, dass irgendwie Enzo Mio kurz davor ist, den VfB zu verlassen. Das Einzige, was ich mit euch teilen kann, dass es natürlich schon die Bestrebung gibt, sich mal umzuhören, was gibt's denn so für Interessenten. Aber Enzo Mio möchte den VfB nicht verlassen. Er möchte, wie man so schön sagt, die Marktlage evaluieren.
Ja, auch völlig okay. Und er spielt auch bei Olympia. Und wenn er da auch richtig gut spielt, junger Franzose, der Markt ist da für solche Spieler technisch stark. Also das würde einen dann auch nicht verwundern. Aber wir hoffen natürlich, dass er noch ganz lange bleibt. Also,
ja.
Und dass wir dann Enzo Mio noch im VfB-Trikot Champions League spielen sehen.
Für alle, die sich Anton hinten drauf stickern lassen wollen, könnt ihr machen. Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Und auch für die Angelo Stiller-Fans unter euch würde ich jetzt mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, könnt ihr euch beflocken lassen.
HC-Markus95 fragt, was hat sich für euch seit eurem Comeback geändert? Haben wir eigentlich angesprochen? Wenig, ne? Also wir hatten die erste Folge in diesem VIP-Zelt, das war furchtbar. Und seit wir wieder hier im Fanprojekt sind, ist es wieder wie früher, ne?
Also, wobei ich sage, was ich gerne gehabt hätte, wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr Einbindung.
Absolut.
Ich meine jetzt nicht, dass wir jetzt ständig irgendwie was bekommen vom VfB, sondern ich hätte es halt einfach zum Beispiel cool gefunden. Jetzt hat heute morgen macht der Pop-Up-Store
ja
im Königsbau auf. Hätte ich zum Beispiel geil gefunden, wenn sie gesagt hätten, komm, hab da nicht Bock, da mal eine Folge aufzunehmen oder so. Das fehlt mir noch so ein Stück weit. Ich verstehe aber, oder für mich persönlich ist es natürlich auch gut, wenn wir eine gewisse Distanz haben zum VfB Stuttgart. Man muss ja ganz ehrlich sagen, also die Distanz hat sich im Vergleich zu der Zeit, bevor wir mit dem VfB zusammengearbeitet haben, überhaupt nicht verändert.
Ja.
Also das Einzige, was wir jetzt regelmäßiger machen, ist mit dem Pressechef zu sprechen.
Genau.
Mit dem Vorgänger von Holger, Tobi Kaufmann, war das auch schon okay. Mit dem Vorgänger von Tobi Kaufmann, Oliver Schraft, gab es auch schon ein Verhältnis. Also eigentlich hat sich kaum was verändert.
Was sich natürlich geändert hat, gerade dann vor allen Dingen für euch auf YouTube, Spielszenen.
Ja, ach so, ja.
Das durften wir natürlich früher rechtlich überhaupt nicht machen und jetzt dürfen wir es natürlich machen und das bietet euch natürlich einen Mehrwert, wenn ihr das Format auf YouTube guckt, dass ihr die Spielszene seht, über die wir sprechen, und ich glaube, das ist wirklich ein großer Vorteil, aber ansonsten hat sich nichts geändert, also wir schicken die Folgen nach der Aufnahme nicht zur Abnahme und so weiter, sondern es geht halt raus und wenn es dann mal draußen ist, ist es draußen und auch selbst dann haben wir noch keine bösen Nachrichten bekommen, zu sagen, hey, nehmt's wieder runter, müsst ihr schneiden oder so weiter. Also
Alexander Werle hat jetzt die Frage beantwortet, die ich ihm gestellt habe. Soll ich jetzt warten, ob die noch gezogen wird? Das ist die Rausschmeißer-Antwort, wenn sie nicht noch gezogen wird.
Nee, weil dann nehmen wir jetzt diese noch kurz rein, weil die finde ich ganz spannend. Und dann erzählst du noch, was Alex Werde erzählt. Denn Eli White, der hat eben auch schon mal, seltsam. Was denkt ihr, nach welchem Schema Fabian Wohlgemuth Spieler
scoutet? Das ist eine große Frage.
Ja, ja.
Das ist eine sehr große Frage. Ich habe mich mit Fabian tatsächlich mal darüber unterhalten. Das war allerdings auf dem Weindorf. Dementsprechend kann ich mich nicht mehr daran erinnern, an die Antwort. Nee, also was er mir damals erklärt hat, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass er sich den Kader angeguckt hat und sich gefragt hat, warum diese vielen hochtalentierten Spieler nicht funktionieren. Also er hat sofort zu mir gesagt, es sind halt super Spieler, die Sven geholt hat. Also das sind herausragende Spieler. Und warum funktioniert das nicht? Und er hat dann die Analyse mir präsentiert, wenn man so möchte, dass diesem Kader auch eine gewisse Erfahrung einfach fehlt, Ja, also sprich Bundesligaspiele. Ihm ging es nicht ums Alter oder sonst irgendwas, sondern es ging darum, Erfahrung in der Bundesliga zu haben, regelmäßig schon gespielt zu haben. Und das fehlte so ein Stück weit. Und er hat gesagt, du kannst das kompensieren, ja, wenn, also du, Moment, ich muss es anders erklären. Du kannst solche jungen Spieler in die Mannschaft einbinden, aber du brauchst ein paar Typen, die natürlich schon was auf der Uhr haben.
Ja, und die Säulen fehlten vielleicht, die das ganze Gebilde tragen und, dann, ne? Auch wenn's, vor allem, wenn es halt schlecht läuft.
Genau, und dazu kommt, dass du natürlich trotzdem eine gewisse Altersstruktur brauchst. Das heißt, es bringt dir dann vielleicht auch nichts, keine Ahnung, wenn du 19- bis 22-Jährige da auf dem Platz laufen hast und dann noch 3 36-Jährige, sondern die Kunst war es im Endeffekt, genauso Spieler wie Maxi Mittelstädt auszugraben, die du dir dann aber noch leisten können musst.
Ja.
Also das kann man, glaube ich, mal so ganz grob umreißen. Ansonsten würde ich sagen, ist Fabian Wohlgemuth darauf aus oder nicht festgelegt in dem, was er eigentlich sucht, sondern er analysiert immer seinen Kader und versucht dann, die passenden und fehlenden Puzzleteile eben rauszusuchen und dann einzufügen. Also ich finde, dass er sehr ganzheitlich diesen Kader betrachtet und nicht so sehr in ein Schema sich orientiert und versucht, das zu bedienen. Also eigentlich ist es eine Weiterentwicklung von dem, ich wollte gerade sagen, was Sven Missentat macht, aber es stimmt nicht ganz, weil Sven Missentat hat ja auch Erfolg mit seinen Verpflichtungen und es, also für mich persönlich, das muss ich jetzt an der Stelle so sagen, bevor ich jetzt hier mich um Kopf und Kragen rede, wäre die Symbiose aus Missentat und Wohlgemuth, das wäre es eigentlich gewesen. Ja, also die beiden zusammen, wenn das irgendwie geht, weiß ich nicht. Von Sven weiß ich's, dass er darauf Bock gehabt hätte, er sich das hätte vorstellen können. Ob das ein Fabian Wohlgemuth auch gern gehabt hätte, weiß ich nicht, habe ich ihn nie gefragt, kann ich mal machen. Aber das wäre es eigentlich gewesen. Missentat und Wohlgemuth als Sportverstand und Sportdirektor, darauf hätte ich Bock gehabt.
Ja, absolut. Und ich habe das Gefühl, das kann ich jetzt nicht mit Daten belegen, aber dass dann Fabian Wohlgemuth eher auch so ein bisschen bei seinen Transfers auf Sicherheit bedacht ist. Also, dass er Spieler holt, die funktionieren, während Missentat dann schon mehr ins Risiko gegangen ist. Also wenn da ein Spieler war mit der Option, der geht komplett durch die Decke oder er floppt komplett, dann wird Missentat eher sagen, den nehme ich, und Wohlgemuth würde wahrscheinlich eher sagen, weiß ich nicht, weil nicht, ja, die Chance, dass er floppt, ist mir einfach zu groß, ja, und deswegen nehme ich halt lieber jemanden, der auf jeden Fall funktioniert und die Chance, dass er durch die Decke geht, ist nicht ganz so groß. Also das ist so mein Eindruck, aber der ist jetzt wirklich von mir komplett subjektiv und persönlich halt, aber das glaube ich schon, dass es ein Stück weit der Fall ist.
So, Sebastian, jetzt ist es 20.58 Uhr, wollen wir noch eine Frage schnell ziehen?
Die Frage von...
Ach genau, ja, also gefragt wurde, ich weiß nicht mehr von wem, wann das neue Trikot denn endlich kommt. Und der Alex hat mir jetzt verraten, dass das Trikot wohl beim Saisonopening vorgestellt wird. Aber das ist auch das Metier sozusagen von Ruven Kasper, hat er mir erklärt, und ich solle den Ruven fragen. Und dementsprechend müsste ich jetzt noch mal eine Nachricht an Ruven Kasper verfassen, aber ich vermute, wir werden die Antwort heute nicht mehr erhalten.
Genau, also das heißt, gegen Bilbao läuft der VfB dann im neuen Trikot auf.
Ja, hört sich so für mich an.
Okay.
So, es gab auch noch ganz viele, ja, war sehr gut, Sebastian, das muss ich noch ganz schnell sagen, es gab ganz viele Fragen zum neuen Ticketsystem des VfB Stuttgart, auch darüber habe ich mit Alexander Werle am Mittwoch gesprochen.
Ja.
Und er meinte so, ja, nee, wir hoffen, dass es besser wird.
Das kann nur besser werden.
Aber das ist auch Rufens Thema. Und dementsprechend müssten wir vielleicht mal Rufen Kasper hier in den Podcast einladen.
Also es gibt viele, viele Themen. Wir lassen, glaube ich, mal die Fragen einfach in den Filmdöschen drin.
Ja, genau. Und lassen den Rufen ziehen.
Ja.
Nee, das wäre schön, wenn wir Rufen Kasper hier begrüßen könnten. Da gibt es ja so ein paar Themen, die wir mit ihm besprechen könnten. Das Ding ist, glaube ich, nur, dass Rufen Kasper nicht so eine Rampensau ist. Der hat nicht so viel Bock auf Podcasting. Und er ist ja jetzt auch nicht so oft zum Beispiel bei VfB Intim aufgetreten.
Das stimmt.
Thomas Ignazi zum Beispiel auch noch nicht.
Ja.
Also, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal hin. Gut, Sebastian, wir haben nur einen Bruchteil der Fragen beantworten können.
Ja, die Hälfte vielleicht, ne?
Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Am Dienstag nehmen wir die nächste Folge auf, die dann am Mittwoch veröffentlicht wird.
Ja.
Dann, wie gesagt, mit den Jungs hier vom Fanprojekt des VfB Stuttgart. Und ich wünsche uns beiden jetzt ein schönes Europameisterschaftseröffnungsspiel, würde ich sagen.
Genau, euch einen schönen Sommer, aber wir hören uns ja nächste Woche schon wieder. Eine schöne EM, für wen auch immer ihr seid. Und so ein bisschen hyped bin ich schon jetzt.
Jetzt geht's los.
Also.
Jetzt geht's auf die Reise. Bis bald, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.